Es ist Sonntag, Check24, Donnerstag. Herzlich willkommen. So, mittlerweile sind wir Spieltag 30. Unbezwingbar, unaufhaltsam und sehr unterhaltsam. Das sind die Superlative, die im Moment auf den deutschen Meister zutreffen. Leon Goretzka und seine Jungs. Lockerflockig gewinnen sie auch gestern in Leverkusen. Sind das Maß aller Dinge? Und wir fragen natürlich, warum sind sie wieder so bärenstark? Dieser Junge ist unfassbar gut. Ganz Europa jagt ihn, möchte ihn gern verpflichten. Gestern konnte er Leverkusen nicht helfen, weil er angeschlagen ist. Wir fragen natürlich nach Kai Havertz. Was ist mit seiner Zukunft? Geht er zu den Bayern? Bleibt er in Leverkusen? Oder möglicherweise doch ins Ausland? Dazu schalten wir den Sportdirektor von Bayer Leverkusen, Simon Rolfes. Der kann uns das sicherlich gleich live beantworten. Und unfassbar gut auch die Borussia zu Hause. Die beste Heimmannschaft. Gestern ein Arbeitssieg gegen Hertha BSC mit 1:0. 36 Punkte hat Lucien Favre und sein Team haben sie gesammelt. Damit Platz 2 fest. In der Hand. Er hat lange mit Lucien Favre gearbeitet, war Manager bei Hertha BSC, außerdem ein Top-Torjäger, 127 Tore. Begrüßen Sie ganz herzlich Dieter Hoeneß. Hallo von Hadel und Wendt. Dieter, guten Morgen.
Morgen.
Bevor wir ganz intensiv natürlich über die sportlichen Belange des 30. Spieltages reden, du hattest nie Riesenprobleme mit deiner Frisur, ne?
Weniger. Das Problem, das der Sancho hat, das hätte ich nicht gehabt.
Aber du kanntest auch so ähnliche Typen, sag ich mal. Marcelinho, ja, komm, da haben wir mal Bilder rausgekramt. Erinnerst du dich dran?
Ja, natürlich kann ich mich erinnern.
Der hat auch alle Farben benutzt, glaube ich, die es gab, ne?
Oder? Ja, gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat das nie gestört, solange er das gemacht hat, was er auf dem Platz gemacht hat.
Kriegt man so Jungs denn in den Griff?
Ja, ich sag ganz ehrlich, das Problem jetzt ist ja mit dem nicht zu vergleichen. Im Moment gibt es ein Konzept, so ein Hygienekonzept, und an das müssen wir sich wirklich halten. Ob einer rote oder grüne Haare hat, das verändert nicht sehr viel.
Okay, unsere weiteren Gäste heute Morgen. Der Chefredakteur vom Kicker ist da, Carlo Wild. Carlo, guten Morgen.
Hallo.
Du hast mit den Haaren auch nicht so große Probleme.
Keine Argumente dagegen.
Und Premiere, sie leitet die Sportredaktion Hitradio FHH. Sonja Pahl, guten Morgen.
FFH ist es.
Was hab ich gesagt?
Moin. FFH sind wir.
Kann man da eigene Schrift wieder nicht lesen. Guck mal, da fängt schon wieder an. Ne? Ebenso Premiere. Freitag durfte er noch ran. Ich habe mal kurz reingeschaltet. Ja, Kölner Treff hat er moderiert. Außerdem hat er einen sehr schönen Podcast. Micky Beisenherz, herzlich willkommen, Micky.
Morgen.
Wie heißt der Podcast?
Fußball MML. Also du siehst nur Buchstaben heute. FFH, MML, das ist...
Steht für was?
Ich will das Falsche sagen. Ganz banal. Micky, Mike, Lukas. Wir haben uns bei der Namenswahl des Podcasts wenig Gedanken gemacht. Das wurde uns zum Verhängnis, jetzt wo das Ding so erfolgreich ist. Wir können es nicht mehr ändern.
Gut. Erfolgreich ist so schön. Unser Sport-1-Experte ist auch da, Stefan Effenberg.
Guten Morgen,
Stefan.
Guten Morgen.
Und nicht zu vergessen, oben zwischen unseren Fans, Laura. Hallo, Laura. Morgen.
Wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, ich habe mich hier oben mal wieder platziert zwischen den 100 Fans, die wieder mitgemacht haben. Die Aktion, die hatten wir letzte Woche schon. Jetzt war es wieder soweit. Also 100 Leute haben Platz genommen, 25 Euro insgesamt gespendet. Insgesamt also 2.500 Euro, die wieder ins Phrasenschwein gehen. Das Ganze für einen guten Zweck. Also wir bedanken uns bei allen, die da mitgemacht haben. Hier unten werden sie auch eingeblendet. Und sie haben die Möglichkeit, ins Phrasenschwein einzuzahlen. Allerdings können sie auch ihren Lieblingsamateurverein unterstützen. Klicken Sie sich da einfach rein ins Netz www.papp-fan.de. Da finden Sie alle wichtigen Informationen. Und auch da landet es an der richtigen Stelle. Danke dafür. Nächste Woche auch die Möglichkeit, da noch mal mitzumachen. Und wir hatten das Haarproblem schon angesprochen. Ich bin froh, dass Thomas mein Haarproblem heute Morgen weggelassen hat. Aber das Haarproblem von Jadon Sancho, das war wieder mit dabei. Genauso wie auch von Manuel Akanji. 10.000 Euro Strafe mussten sie also zahlen, hat die DFL aufgebrummt. Allerdings Jadon Sancho, der konnte da nur müde drüber lächeln, hatte nämlich dann Folgendes direkt gepostet. Hier sehen wir auch noch mal vorher, nachher. Ja, die einen sagen, vorher ist schöner, die anderen nachher. Das ist eben Geschmackssache. Und das hat er gepostet. Absolute Joke, DFL, also ein absoluter Witz, den er da sieht in dieser ganzen Aktion. Darum dreht sich auch die Frage der Woche. Ist die Geldstrafe von Sancho und Akanji wirklich nur ein Witz? Rufen Sie uns an. 01379 011 011, die Telefonnummer. Klicken Sie sich rein ins Netz unter sport1.de. Da gibt es wie immer den Live-Blog. Da können Sie mit abstimmen, mit diskutieren. Und wir sind natürlich gespannt, wie Ihre Meinung dazu ist.
Dankeschön, Laura. Ich habe vergessen, wir haben natürlich auch wieder unser Lieblingsgetränk heute Morgen hier. Das Ganze natürlich alkoholfrei. So, 5. Spieltag nach der Corona-Pause, 5. Sieg. Längst haben sich die Liga-Konkurrenten daran gewöhnt, dass die Bayern wieder deutscher Meister werden. Eigentlich ja eine tolle Sache, Spieltag für Spieltag so ein Top-Team bewundern zu können. Eigentlich.
Wie lang denn noch? Also alle 4 Spieltage werden die Bayern sicher nicht brauchen, um die Meisterschaft einzutüten.
Das ist erstmal im Fokus und alles andere ist Beiwerk.
Beiwerk. All die Rekorde, die da nebenbei anfallen werden. Boah, das wird echt noch spannend. Fast so spannend wie das Spiel gestern, als Leverkusen in Führung ging. Danach legten die Bayern mal wieder den Schalter um. Im Wortsinn. Umschaltspiel. So messerscharf und effizient, dass sie noch vor der Pause mit 2 Toren führten. Ein Spaziergang im Sprinttempo.
Das zeigt einfach auch die Qualität, die wir haben, aber auch die Einstellung, die Mentalität.
Und die Frische, ohne internationale Spiele in englischen Wochen. Erst nach Lewandowskis 30. Saisontor nahmen die Bayern gnädigerweise den Fuß vom Gas. Und nur Tormann Neuer war schließlich doch genervt, weil er ausnahmsweise mal 2 Gegentore kassiert hatte. Genervt sind auch viele Fußballfans, weil sie es schlicht langweilig finden, dass diesen Super-Bayern nie einer Paroli bieten kann. Und wie lange soll das noch so weitergehen? Anders gefragt, tut diese Dominanz der Liga gut?
Stefan, tut sie das?
Ja, es war ja vor ein paar Wochen ein bisschen enger. Gladbach war mal Tabellenführer. Dortmund war lange dran, aber jetzt zeigt sich wirklich die Qualität und die Klasse, die der FC Bayern hat. Das, was sie spielen, muss ich sagen, ist absolute Weltklasse. Das beeindruckt mich auch. Aber man darf auch nicht vergessen, Dortmund, finde ich, die standen ja vor einer Woche oder vor 2 Wochen auch in der Kritik, muss ich auch sagen. Die spielen wirklich auch einen sensationellen Fußball. Aber Bayern ist natürlich das Maß aller Dinge. Und ja, sie sind schwer zu stoppen. Ob die Dominanz der Liga gut tut, ich glaube, es ist ein Stück weit enger zusammengerutscht, aber Bayern wird auch den 8. Titel jetzt einfahren.
Oder haben wir uns schon dran gewöhnt, Dieter?
Ja, gut.
So ein bisschen schon.
Ich saß hier schon ein paar Mal, wo ich die Bayern verteidigen musste. Im Moment sind sie sich alle einig. Ja. Sie machen einfach einen guten Job, das muss man sagen. Natürlich kommt jetzt noch dazu, dass sie als Team richtig geeint sind. Man hat das Gefühl, dass das wirklich wie aus einem Guss ist. Und Hansi Flick hat natürlich der Mannschaft auch taktisch noch mal was mitgegeben. Sie verteidigen viel höher, machen die Räume enger, machen es dem Gegner schwer, unheimlich schwer, ein Spiel zu entwickeln. Und nach vorne haben sie halt unglaubliche Qualität. Wenn man sieht, welche Möglichkeiten sie haben, das ist fantastisch.
Oh, die hatten sie ja vorher eigentlich auch schon, ne?
Hatten sie vorher auch schon, aber ich habe ja gesagt, im Moment funktioniert das Team.
Was ist denn passiert? Was glaubst du denn?
Ja, ich glaube.
Aus der Mannschaft heraus? Oder?
Ich glaube schon, dass die Mannschaft auch wusste, nach dem Wechsel von Niko Kovac zu Hansi Flick, dass sie in der Verantwortung sind. Und da sieht man dann die Profis. Also, das muss man wirklich sagen, muss man ein Kompliment machen. Da hat man gesehen, dass die sich ihrer Verantwortung wirklich auch bewusst sind und als Team zusammengerückt sind.
Sonja, ich frage mal anders. Ja. Wird es jetzt langweilig, die nächsten Jahre?
Nee, also ich finde es ehrlich gesagt relativ gut, was jetzt im Moment gerade passiert, weil der FC Bayern einfach zeigt, dass er auf dem richtigen Weg ist, auch in der Weiterentwicklung seines Nachwuchses überhaupt. Wir brauchen international ja auch eine sehr starke Mannschaft und jetzt können sie sich quasi, sagen wir es mal so, in den Geisterspielen noch mal so ein bisschen einspielen, sage ich jetzt einfach mal so. Und dann hoffen wir mal, dass das international dann auch rockt, weil das hat ja noch nicht so ganz funktioniert und deswegen denke ich, ist das jetzt erstmal eine ganz gute Entwicklung. Klar brauchst du irgendwann wieder Vereine, die entsprechend dagegenhalten können. Aber jetzt lass ihn mal machen. Ich finde es erstmal nicht schlecht.
Wer sollen die Vereine sein?
Ja,
das frage ich mich. In dem Jahr hatten wir, glaube ich, am 14.
Fällt ja keiner ein, sozusagen.
Nee, wir hatten ja in dem Jahr so Ansätze. Nach dem 14. Spieltag war Gladbach 2-1 Sieger gegen Bayern mit 7 Punkten voraus. Leipzig mit 6. Und wenn man jetzt sieht, was in der kurzen Zwischenphase passiert ist, halbe Saison später, ist alles wie immer. Und die Hoffnung, dass der FC Bayern, man muss ja sehen, dass der FC Bayern in dem Jahr mit den Neuzugängen, die er hatte, noch sehr sparsam haushaltet. Also Coutinho ist nicht der Superstar, den hier alle erwartet haben. Hernandez muss auch noch der werden, der er sein soll. Cuisance, 10 Millionen Talent, spielt auch nur ab und zu mal mit, wenn gerade kein anderer Zeit
und
hat.
Was ist eigentlich mit Fiete Arp?
Ja, sechs in Hamburger, 3 Millionen teuer.
Als Hamburger sagst du.
Also so gesehen.
Hat
so
den Braunschweig gesehen, getroffen gestern.
Ja, also bitte. Aber so gesehen kommt er dann auf, und wenn du sagst, dass da jetzt dann die Jungen auch noch kommen, ja, dann würde ich sagen, dann können wir die nächsten 10 Jahre das weiter so haben, dass halt immer Bayern München mit 10 plus X Punkten Vorsprung Meister wird.
Aber man ist das kann, man kann natürlich Problem sagen, dass drei Positionen, ne, mit Alaba reinziehen in die Innenverteidigung, Davis auf der linken Außenbahn macht einen überragenden Job, Kimmich in der Zentralen, ich finde, das waren so Schachzüge von Flick, ja, die wirklich zu 100% gepasst haben. Ja, deswegen Müller sind die Bayern auch so stark.
Und Müller, der hat den Müller wieder stark gemacht. Der hat die Führungsspieler, die auch von ihrer Persönlichkeit her immer den Wagen gezogen haben, hat er extrem stark gemacht. Und es war eine exzellente Aktion.
Also eigentlich kannst du aber alle aufzählen, ne? Oder?
So ist es. Ja, wobei, also
wer
Müller...
Mit, wer man, mit Boateng gerechnet zum sogar, Beispiel?
Das sogar Boateng, so, ne? Ja. Das ist vielleicht das beste Beispiel dafür, wie gut es läuft.
Ja, Süle ist ja auch noch verletzt gewesen, den haben sie ja noch, da nach noch ein paar Wochen verloren. Also so gesehen, aber wenn man jetzt so die Geisterspiele, wenn man da hört im Stadion, wer da den Takt vorgibt, das ist schon Thomas Müller. Also das ist schon der, der pusht.
Schade eigentlich, dass jetzt keine EM ist. Ne? Müsste Jogi Löw Zähne knirschen und sagen, komm, ich nehme doch mit.
Die kommt nächstes Jahr. Die Frage stellt sich im nächsten Jahr.
Wahrscheinlich. Also wenn das nochmal, ich meine, so ein Jahr geht schnell rum. Selbst in Corona-Zeiten, da ist manchmal ein bisschen, kommt es ein bisschen länger vor. Aber bitte?
Ja, stimmt.
Ja, aber das, die Situation könnte tatsächlich geschehen. Und genau das ist ja der Punkt. Im Grunde muss man sagen, seit 3 Jahren, seitdem Guardiola weg ist bei den Bayern. Also seit Ancelotti war immer die Möglichkeit da, für andere Vereine Meister zu werden. Die Bayern, also die letzten 3 Meistertitel der Bayern, inklusive diesem, den können wir, glaube ich, schon mal einpreisen, waren wirklich zu verhindern gewesen. Und es ist nicht die Dominanz der Bayern, sondern es ist teilweise auch ein bisschen, auf gut Deutsch, die Blödheit der anderen, die nicht in der Lage sind, diese Schwächeperiode zu nutzen.
Das wollte Carlo eben auch sagen.
Das war die Frage.
Er hat es viel besser formuliert.
Ein Jahr geht schnell.
Ich habe mir sehr viel Geld eingelegt, also ich habe einiges vor heute.
So. Der Stefan hat übrigens mal, weil du Blödheit gesagt hast, hat mal, ich glaube, das war 1991, hast du mal gesagt, die anderen sind so dumm für den Titel, hattest du auch recht. Das gab damals schon, einen Shitstorm gab es ja noch nicht in der Art, aber es gab damals eine Aufregung ohne Ende, war damals von dir so dahin gesagt, gab es auch ziemlich, du darfst es sagen.
Ist Stefan Effenberg der Erfinder des Shitstorms, des analogen Shitstorms?
Aber er hat das Wort von
der Dortmund gesagt. Für mich als Dortmund-Anhänger, das bin ich ja, ist das natürlich besonders bitter. Also speziell in der letzten Saison, aber auch in dieser Saison. Denn auch da wäre wieder mehr möglich gewesen. Aber das ist der Unterschied. In entscheidenden Situationen haben die Dortmunder in dieser Saison, in der anderen Saison war es ja ganz schlimm, in der Rückrunde, haben sie es halt einfach nicht geschafft, dann die entscheidenden Punkte zu... Da sind auch schon wieder 3 Euro, ne?
Aber trotzdem spielen die Dortmunder auch eine herausragende Saison.
Ja, das tun sie,
aber
absolut.
Aber die Bayern sind halt...
Und die Dortmunder...
Ja, aber sie haben zweimal verloren halt gegen die Bayern und das ist zu
Genau, und die Dortmunder haben natürlich aufgrund der Investitionen auch ganz andere Ansprüche zu haben. Die haben ja deutlich mehr Geld investiert als in der Saison davor und dann muss natürlich entsprechend auch mal was dabei rumkommen.
Und wenn du die Chance hast, zu Hause zu spielen und da nochmal das Ding vielleicht zu drehen und spannend zu machen und spielst dann so, dann hast du es nicht verdient. Und das ist nämlich, Flick hat einen Satz gestern gesagt, warum? Qualität und Mentalität. Und ich glaube, man sagt zwar immer, weil wir Mentalität, es gab ja diese Diskussion da im Vorjahr in Dortmund, die ist entscheidend, wenn du siehst, wie Kimmich und diese Leute auch nach dem 3-0-Sieg noch unzufrieden sind. Und wenn Gladbach 3-1 in Frankfurt gewinnt und 5 todsichere Chancen versiebt, dann sagen sie nachher, alles super, wir haben toll gespielt. Und das ist einfach der Unterschied.
Ja. Es gab erst Hoffnung, Stefan. Leverkusen ist in Führung gegangen.
Ja.
Das war eine sehr gute, schauen wir auf das Tor.
Sehr gute Anfangsphase. Der Leverkusen.
Da machen sie schon Druck, ne?
Ja, steckt da auch super durch. Er trifft ihn ja gar nicht richtig. Sehen wir vielleicht gleich nochmal in der Zeitlupe. Aber nichtsdestotrotz.
Das war vielleicht gut so.
Gehen sie in Führung. Eigentlich ist das für die Spielweise der Leverkusener, eben ein bisschen zu lauern und dann mit ihren schnellen Stürmern eben zu kontern, eigentlich perfekt gewesen. Aber gegen die Bayern kommst du nicht gegen an. Man sieht keinen Abseits.
Ist hauchdünn, ne?
Boah. Ja, aber ist kein Abseits. Brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren.
Nein, machen wir.
Nein, das nicht.
Ja, hier ist natürlich Boateng, ne?
Fällt auch. Mal, aber das passiert
und Alaba halt versucht auf Abseits zu spielen. Ja, einen Schritt raus.
Ja, sie wollen halt auch gleich in der drauf. Situation direkt drauf. Ja, und damit machst du natürlich hinten das Tor ein bisschen auf. Aber das hat die Bayern in keinster Weise gestört, weil danach hatten sie das Spiel komplett im Griff.
Also ein bisschen defensives Mittelfeld, glaube ich, braucht man gegen Bayern München schon. Also wenn man so offen spielt wie Bayer Leverkusen gestern, dann muss man sich nicht wundern. Ja,
das stimmt.
Das war ja konfus.
Erstes Beispiel, Carlo. Dieter kann vielleicht was dazu sagen. Der Ausgleich der Bayern kommt jetzt. Pass auf.
Ja.
Wir haben die Szene hier.
Schauen wir uns an.
Also ich, mich wundert ja auch immer, also dieser Ballverlust und dann?
Ja, Ballverlust, aber auch Balleroberung von Goretzka.
Positiv, find, genau.
Der hat unglaublich körperlich zugelegt.
Oh ja.
Das ist ein richtiger Brocken geworden, ja, die in letzter Zeit. Also der scheint die Corona-Zeit genutzt zu haben.
Ja, vor allen Dingen, er sieht überhaupt nicht mehr so Bubi-mäßig aus. Sondern genau. Er sieht jetzt richtig, ist jetzt richtig, ist ein richtiger Typ geworden. Richtige, absolut.
Richtige Pakete, also mhm, da ist was passiert. Und der hat auch die Körpersprache, die damit verbunden ist, die passt eben auch. Und dann gewinnst du so einen
Ball. Das war sowieso ein mörderisches Pressing, was die gestern gespielt haben. Ja. Permanent die ganze Truppe, ja, scheint ja so fit zu sein. Ja. Da waren immer 4, 5 Leute um 2, 3 Leverkusener. Und das praktisch bis halt dann einer Stunde.
Selbst hat ja schon verteidigt. Ja,
unglaublich, wie die draufgehen.
Ja.
Also das ist schon eine Handschrift von Flick, die klasse ist.
Schauen wir auf das 2-1. Wieder Goretzka. Das ist erstmal ein Eckball für Leverkusen. Stefan?
Ja, das ist.
Das geht zu so schnell für Leverkusen, oder?
Wie ja, das ist, beschreiben? Ja, Rückwärtsbewegung für den Gegner ist natürlich immer Katastrophe, aber für die aber Bayern guck mal, natürlich.
Hier stehen sie doch jetzt eigentlich wieder ganz ordentlich, ne? Ja, oder?
Genau, genau. Jetzt oder machen sie es aber wieder schlau, sie machen es breit, jetzt haben sie Ruhe in ihrem Spiel. Und dann geht das
aber
mit
das
ganz.
War super gespielt.
Ja, und wenig Kontakte halt. Ne? Du hast immer einen Kontakt und dann sind sie auf einmal da.
Und dann hast allerdings du Glück, dass der haltbar. Noch, dass der, genau, dann hast du Glück, dass der Radetzky auch noch einen schlechten Tag hat. Ja, das stimmt. Deswegen sage ich ja, Radetzky.
Aber hier, Goretzka köpft den Ball erst raus, ne? Sonja, hast du es gesehen? Köpft ihn raus?
Ja.
Und da ist freie Wiese.
Ja.
Ja, aber trotzdem haben die Leverkusener eigentlich Druck, hier eine
jetzt,
gute
jetzt
Ordnung.
Wieder,
aber jetzt geht es eben mit diesem einen Kontakt. Jetzt eins,
ja,
eins,
ja, das ist schön.
Eins, dann zieht er nach innen.
Genau. War letzte Woche so ähnlich gegen Düsseldorf.
Genau, kann das dritte, sein, genau so. Bloß außerhalb des Strafraums jetzt.
Vielleicht ist das auch die Ansage vom Flick, je dichter wir zum gegnerischen Tor kommen, mit weniger Ballkontakten zu spielen. Also das sieht man ja hier in der Szene auch.
Ist ja in Corona-Zeiten wichtig, wenig Kontakte, ne? Sag mal ja.
Genau. Und viel Distanz.
Genau. Soll ich da kommen? Soll ich machen?
Nein. Die Sendung ist noch lang.
Du brauchst noch genug.
Vier Jokes nicht.
Ist aber auch ein Geldautomat hier am Flughafen. Mach dir keine Sorgen.
Stimmt.
So, dann wollen wir mal Leon Goretzka hören, was er nach dem Spiel gesagt hat.
Ja, ich glaube schon, dass das zu meinen Stärken gehört, auch eben aus dem Mittelfeld heraus Torgefahr auszustrahlen. Ich glaube, in der Situation kann ich vorher sogar noch Serge oder Levi reinstecken. Ich weiß gar nicht genau, aber da lag dann schon ein bisschen Druck auf dem Kessel, dass ich das Ding auch reinmache. Sonst hätte es, glaube ich, Ärger gegeben mit unseren Stürmern. Aber umso schöner, dass es geklappt hat und war, denke ich, auch ein wichtiges Tor.
Ja,
aber auch ein super Typ einfach.
Ja, ja.
Also auch, auch als Charakter für die Mannschaft ist der fantastisch. Also ich finde, das ist momentan einer der Fußballer, die in der Bundesliga am meisten Freude machen. So in Gänze auch.
Ja, aber da gehört auch ein Kimmich dazu. Absolut. Also das ist das gleiche Level. Also ich bin ein großer Kimmich-Fan, ich bin ein großer Goretzka-Fan, weil sie zum einen
scheinst
nicht
überhaupt
auf dem Spielfeld.
Bayern-Fan zu sein.
Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich merke einfach, sind Youngster einfach im Entwickeln, die uns eben extrem viel weiterbringen. Du hast einen Goretzka, der seine Meinung sagt, nicht nur auf dem Feld siehst du, wie er spielt. Er sagt sie auch außerhalb des Feldes, genauso wie Joshua Kimmich. Auch ein Serge Gnabry zähle ich auch dazu, der spielt Variante auch extrem damit tut. Und dann hast du jetzt, Thomas Müller wird wahrscheinlich beleidigt sein, wenn ich sage, aber auch den alten Hasen noch mit dabei.
aber was braucht man dafür, um genau das auf dem Platz auszustrahlen?
Was meinst du jetzt genau?
Was braucht man dafür? Wie sich jetzt ein Kimmich gibt oder ein Goretzka gibt.
Ja, du brauchst die entsprechende Führung.
Genau, du brauchst das Vertrauen vom Trainer.
Genau. Mhm. Ja.
Und das sieht man zu 100% beim FC Bayern.
Ja.
Aber er vertraut auch anderen Spielern. So ist es
natürlich.
Ja, passen die so gut zusammen, die beiden?
Wer?
Goretzka und Kimmich halt?
Ja, das passt schon sehr, sehr gut.
Was ist mit Thiago dann?
Das wird schwierig, spannend. Das wird sehr spannend.
Der Bayern 50 Spiele oder mindestens 50 Spiele im Jahr ist Platz für
Bayern. Ist ein großer Kader.
Aber die großen Spieler wollen alle die großen Spiele machen. Und das Thema wird sich stellen. Goretzka klopft dermaßen an die Tür. Momentan Kimmich ist gesetzt. Das wird eine super interessante Geschichte. Und wenn man sieht, wie Goretzka torgefährlich ist, wie er mit Speed nach vorne geht, muss ich sagen, aller Ehren wert. Das wird eine heiße Nummer.
Trainer hat sich natürlich auch sehr positiv zu ihm geäußert.
Gerade wie wir zurückgekommen sind, hat natürlich auch damit zu tun, dass wir sehr intensiv gepresst haben, dass wir aggressiv auch in die Zweikämpfe reingegangen sind, Ballgewinne gehabt haben und dann schnell umgeschaltet haben. Und da war er natürlich gerade bei den ersten beiden Toren einfach auch maßgeblich beteiligt und hat da die Akzente gesetzt, die wir die man dann, wenn es nicht so gut läuft, einfach in der Mannschaft auch braucht. Und das hat er ja einfach hervorragend gemacht. Und klar, es ist ersichtlich, er hat aktuell, gerade was seine Füße betrifft, mit Sicherheit ja, eine wahnsinnige Präsenz auf dem Platz. Und das tut uns gut.
Man muss auch noch sagen, dass die beiden ja diese Wikick-Corona-Aktion gestartet haben. Ja. Jeder 500.000 selbst gezahlt. Insgesamt sind es jetzt 5. Also das ist schon aller Ehren wert. Also da ist schon auch ein Bewusstsein jenseits des Fußballplatzes da, was sehr löblich
ist. Das ist das, was ich meinte, genau.
Schauen wir nochmal auf die Daten vielleicht von Leon Goretzka. Auch nicht zu verachten in der Rückrunde. 12 Spiele, 5 Tore, 6 Vorlagen.
Das ist für einen
Mittelfeldspieler.
Zentralen Mittelfeldspieler, der eigentlich nicht offensiv ist, also eher so eine Box-to-Box-Position hat. Das ist eine super Quote, muss man wirklich sagen.
Machen die Bayern im Moment alles richtig, Dieter?
Man hat den Eindruck, muss man wirklich sagen. Das ist einfach eine geschlossene Geschichte.
Also die zweite Mannschaft könnte ja so, wenn sie aufsteigen dürfte, hätte sie
auch noch die Chance.
Eine Chance, ne?
Nein, aber es ist ein gutes Stichwort insofern, dass da eben jetzt auch, das ist ja lange kritisiert worden, dass von hinten nichts kommt, also dass aus dem Nachwuchs nichts kommt. Ich glaube, langsam sieht man, dass die Ernte eingefahren wird. Langsam, also es ist noch nicht so weit, dass die Akademie sich lohnt, dass da junge Leute herangezogen werden. Es sind Woche für Woche 3, 4, manchmal sogar 5 junge Spieler auf der Bank. Da ist langsam etwas zu erkennen und die zweite Mannschaft macht
das auch. Das fördert der Trainer aber auch, Hansi Flick,
bitte?
Oder?
Ja,
Hansi macht das.
Die Vernetzung funktioniert. Also er pusht die jungen Spieler. Da ist ein guter Austausch da zwischen dem Nachwuchs und dem
Profi. Aber mit der Akademie ist jetzt nicht Bayer Leverkusen gemeint, ne? Wo junge Spieler nachkommen, die man demnächst dann...
Nur so. Aber ganz wichtig für den Nachwuchs war natürlich auch dieser Sprung wieder zurück in die dritte Liga.
Absolut.
Dass sie sich da messen, eben mit Traditionsvereinen wie Braunschweig, 60
richtig,
München,
richtig.
Ingolstadt und so weiter.
Absolut.
Also da werden sie auch dementsprechend gefordert. Das war ja in der vierten Liga über viele Jahre gar nicht der Fall. Das ist
schwierig gewesen. Okay. Absolut.
Haben sie auch ein bisschen vernachlässigt, muss man sagen. Hatte man den Eindruck zumindest, das ganze Thema.
Ja, es ist lange nicht mit so einer Bedeutung versehen worden. Man muss auch sagen, sie haben mit dem Jochen Sauer einen fantastischen Mann in dem Bereich geholt. Da muss man auch sagen, es ist viel über Brazzo gesprochen worden, aber auch da hat er einfach viele gute Entscheidungen getroffen. Also das läuft ganz gut.
Der beste Neuzugang ist Davis.
Und das war doch ein klassischer Brazzo-Transfer, oder?
10 Millionen.
Ja. Was hat er gesagt? New Generation im Management? Oder was hat er gesagt? Er und Olli Kahn machen
das? Klingt ja schon nach Hertha. Das klingt ja schwer nach Hertha. New Generation Management klingt verdächtig nach Hertha.
Das hört sich noch ein bisschen bescheiden an.
Als der Außenverteidiger Pavard spielt ja auch eine konstante Saison. Der hat, glaube ich, jedes Spiel gemacht. Es ist einfach fantastisch. Ja, den hat auch Pratzo
gehört. Trotzdem soll es noch weitere Transfers geben, natürlich bei den Bayern. Ein Name, der immer wieder gehandelt wird, Kai Havertz. Was daran ist, wie es mit ihm weitergeht, das besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause mit dem Sportdirektor von Bayer Leverkusen, mit Simon Rolfes. Hi von Adel und Bernd, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen, der Check24 Doppelpass. Und wie versprochen, gehen wir jetzt nach Leverkusen. Wir begrüßen dort ganz herzlich Simon Rolfes. Hallo, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen zusammen nach München.
Simon, du weißt ja, wie das funktioniert. Wir fangen erstmal mit was Positivem an. Ne? Und schauen mal auf das 2:4, der jüngste Bundesliga-Torschütze aller Zeiten. Sag was dazu.
Ja, kombinieren wir uns gut durch. Das macht so, das ist wunderbar. Liegt auf seinem linken Fuß und dann schön entlang in die Ecke gelupft. Ja, wunderbares Tor von ihm.
Warum waren die Bayern trotzdem so dominant und so stark?
Ja, zwei Gründe. Zum einen, weil wir es, glaube ich, so nach 20, 25 Minuten nicht mehr so gut gemacht haben. Weil die Anfangsphase war noch ganz ordentlich. Und dann hat die Bayern natürlich gezeigt, dass sie einfach eine Top-Mannschaft haben, sehr gut besetzt sind auf allen Positionen, dran geblieben sind. Und wir leider vor der Halbzeit das Spiel aus der Hand gegeben haben mit den beiden Toren in so kurzer Zeit. Muss man dann einfach sagen, dass wir dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr so zurückkommen konnten. Die Bayern das auch, sagen wir mal, clever gespielt haben. Das hätten wir, die Tore hätten wir verhindern müssen, glaube ich, um einfach die zweite Halbzeit noch offener zu gestalten.
Versuchen wir das nochmal zu erklären. Ihr führt 1-0, besser kann es ja nicht laufen. Und dann werdet ihr regelrecht aus...
2-0 führen.
Ja, 2-0, ja, okay. Aber da muss man das erste Tor schießen.
Muss das erste Mal das Tor schießen.
Und dann diese, ja, ich sag mal, Defensive, die einfach nicht funktioniert hat.
Ja, und das war ärgerlich, weil wir die Qualität der Bayern, das wissen wir, dass sie gute Spieler sind und dass man vielleicht nicht jedes Tor verhindern kann oder jede gute Aktion. Mhm. Aber ich glaube, wenn man die Tore sieht, dass wir auch schon mitgeholfen haben und Szenen waren, die wir vermeiden können und verhindern können. Und das ist ärgerlich, dass in der ersten Halbzeit uns, sagen wir mal, den guten Beginn und auch die gute Ausgangssituation mit dem 1-0 so ein bisschen selbst aus der Hand gegeben haben.
Mhm. Haben wir auch das Gefühl gehabt, also wir haben es zumindest gehabt, die Bayern haben es ja dann ein bisschen ruhiger angehen lassen. Sonst wäre es noch schlimmer ausgegangen. Hattest du den Eindruck auch?
Ja, die Bayern haben ruhiger in der Weise. Ich glaube, dass sie einfach nach hinten kompakt gestanden haben, um das Ergebnis auch nach hinten nicht zu gefährden. Dass du natürlich bei der Offensive der Bayern auch mit dem Tempo, das sie vorne haben, immer aufpassen musst, dass du nicht in Konter läufst dann. Und viele Tore kassiert, das ist klar, weil die Qualität haben sie, auch immer wieder die Angriffe auszuspielen und ja, viele Tore zu schießen.
Was läuft denn insgesamt besser bei euch jetzt in der Rückrunde? Habt ihr 28 Punkte geholt? Drittbeste Mannschaft?
Ja, ich glaube, dass wir unser Offensivspiel deutlich verbessert haben, dass wir da auch sehr intensiv dran gearbeitet haben in der Winterpause im Trainingslager in Spanien, einfach bessere Chancen zu kreieren und ein besseres Spiel nach vorne zu haben. Zudem glaube ich, dass wir auch mit Tabsoba natürlich für die Defensive nochmal einen sehr guten Mann dazu bekommen haben, der aber auch für unser Offensivspiel enorm wichtig ist, weil er ein sehr, sehr gutes Aufbauspiel hat und sag mal, schon das Spiel mit gut eröffnet. Und ich glaube, das sind Komponenten, die uns in der Rückserie sehr geholfen haben.
Dieter, du hast genickt.
Ja, der Tabsoba, das gefällt mir sehr gut. Das ist ein Superspieler.
Was denkst du allgemein von Leverkusen?
Ja, es ist ja immer eine Mannschaft, die spielerisch unheimlich viel Potenzial hat. Und zu Recht damit oben um die Champions-League-Plätze mitspielt. Ein enormes Potenzial. Für ganz oben reicht es im Moment noch nicht. Aber wie gesagt, es macht Spaß, ihnen zuzuschauen.
Simon, mal eine Frage ganz kurz. Liege ich richtig in der Annahme gestern, wo die Bayern das Spiel dann relativ schnell gedreht haben, dass ihr so ein bisschen das Pokalspiel in Saarbrücken schon im Kopf hattet und gesagt habt, nee, komm, wir müssen jetzt nicht zu 100% oder auf 100% kommen, sondern wir spielen es jetzt so zu Ende im Hinblick eben auf dieses wichtige Pokalspiel-Halbfinale?
Nein, das war jetzt nicht, wenn du vielleicht darauf anspielst, dass wir auch in der Halbzeit gewechselt haben, dass es jetzt nicht Thema ist, dass es um fürs Pokalhalbfinale irgendwie was zu schonen. Das nicht, sondern schon, dass wir gesagt haben, okay, das ist in der zweiten Halbzeit sind die besseren Optionen um vielleicht das Spiel nochmal wieder offen zu gestalten. Und dass es schwer ist, wenn du gegen Bayern München 3-1 zurückliegst, das ist klar. Das weißt du auch, dass du immer aufpassen musst, dass es nicht schlimmer wird. Aber das Pokalspiel hat überhaupt keinen Einfluss gestern auf irgendwas gehabt.
Am Dienstag ist das in Völklingen gegen Saarbrücken. Simon, dann wieder mit Kai Havertz?
Vielleicht, wissen wir noch nicht. Also auch in der letzten Woche hat er mittrainiert und es war aber noch nicht wirklich gut. Wir hoffen, dass es sich bessert in den nächsten Tagen. Also bislang ist noch offen, ob er mitspielen kann. Mhm.
Wie sehr bist du im Austausch mit ihm, was seine Zukunft angeht?
Ja, wir sind im guten Austausch mit ihm, seiner Familie, seinen Beratern. Wirklich offen und vertrauensvoll, so wie es die ganze Zeit war. Was bei Kai einfach ist, auch wenn immer viel spekuliert wird und jeden Tag wird irgendwie ein bisschen was anderes geschrieben, dass für ihn wirklich zählt, sich auf das Sportliche zu konzentrieren. Und das hat er auch in der Rückserie gezeigt und auch jetzt nach der Corona-Pause. Dass wir so in beiden Pokalwettbewerben große Ziele haben und ja, er alles dafür gibt, dass wir da das Maximale erreichen können.
Wenn du sagst, vertrauensbildende Maßnahmen, was hat er dem Vertrauen denn gesagt, was er machen wird?
Ja gut, so wie du deine Frage stellst, ist ja schon klar, wie ich dann antworte. Wenn er mir das im Vertrauen sagt, werde ich das, glaube ich, nicht weitererzählen.
Gut, was glaubt ihr denn? Micky, was glaubst du denn?
Oh Gott, also der FC Bayern könnte für Kai Havertz in seiner Karriere der nächste Schritt sein, bevor es dann zu einem großen internationalen Club geht. Ich bin ja Dortmund-Fan. Ich kann ja jetzt nicht die ganze Zeit die Bayern
kein großer Club meinen.
Momentan bin ich der Auffassung, dass es schon, in Europa schon noch den einen oder anderen Club gibt, der noch interessanter ist. Allerdings, wenn Kai Havertz in einem guten Team spielen will und Spaß haben will, dann ist er beim FC Bayern jetzt nicht völlig falsch aufgehoben. Das muss er halt nur dann Thomas Müller erklären.
Ja. Also wenn man mit der Seite Havertz spricht, dann was wir
hast du?
Ja. Ist ja nicht so, dass nur spekuliert wird, sondern man recherchiert ja auch. Und dann muss man schon sagen, dass Havertz den nächsten Schritt, wie es ja heutzutage heißt, machen will und dass der momentan eher weggehen möchte, als zu bleiben. Was für ihn völlig aus der Welt ist, also was er nie machen wird, ist Italien oder Paris. Also es wird sich auf die vier großen in England fokussieren.
Paris ist auch schön.
Ich glaube, im französischen Fußball gibt es außer Paris keine zweite Adresse, wo er jetzt hin könnte, das nur zur Erklärung.
Nein, ist schon klar.
Die vier großen Engländer und Spanien. Und Spanien, nachdem Barcelona offenbar vom Geld her nicht ganz so gut aufgestellt ist momentan, ist wahrscheinlich dann Real die einzige Adresse. Und natürlich Bayern München. Wobei bei Bayern München war es schon so, dass die Seite Havertz schon registriert hat, dass als er in der Vorrunde nicht ganz so gut war, es hieß, er soll erstmal seine Form wiederfinden und so weiter. Wenn wir gerade von vertrauensbildenden Maßnahmen gesprochen haben, dann war das mit Sicherheit keine. Und deswegen ist Bayern München für die nicht ausgeschlossen, aber auch nicht die absolute Priorität.
Aber dann gilt es ja für seine Entwicklung bei Kai Havertz doch zu überlegen, nicht noch ein weiteres Jahr in Leverkusen zu bleiben, weil er eben dieses Vertrauen ja auch dort bekommt und auch spürt.
Aber Stefan, so wie der Junge konstituiert ist im Kopf, finde ich, der kann ins Ausland gehen. Also
wohin denn? Sag doch mal.
Ja, wenn du von Real Madrid ein Angebot hast, kannst du dir das mal sehr wohl überlegen. Ja, Liverpool ist eine wunderbare Adresse. Also Chelsea Liverpool, oder Man United würde ich gerade nicht machen.
Carlo, wenn Kai Havertz bei Real Madrid im nächsten Jahr eine nicht gute Hinrunde spielt, dann wird er kein Stammspieler in der Rückrunde sein. Das hat er aber bei Leverkusen bekommen, dieses Vertrauen und dann auch diese Garantie. Also die bekommst du bei diesen Topclubs, Real Madrid, Bayern München, Barcelona, Manchester City oder Liverpool, das bekommst du dort nicht.
Stefan, ich glaube, dass es momentan schwieriger ist, beim FC Bayern im Mittelfeld zu spielen, als bei Real Madrid. Also ich glaube, dass Bayern München einen besseren Kader hat.
Ja, aber ich denke auch, du brauchst unbedingt noch so ein paar Youngster und ein paar Namen, die du in der deutschen Bundesliga hast. Also wenn das du alle nach Europa verteilst. Das Thema ist jetzt.
Also wir wollen nicht verkaufen. Ja, verstehe das bitte nicht falsch.
Nein, aber du musst schon gucken. Du musst gucken, dass du die hier in der Bundesliga behältst.
Es ist auch schade, dass Timo Werner jetzt ins Ausland geht und nach England geht.
Genau, deswegen. Also bitte nicht noch einen. Also das ist ja schon genug.
Das ist aber eine andere Frage. Jetzt die Frage ist, was mit Havertz? Und der Junge, der ist klug. Ich glaube, dass der das ob der in Liverpool spielt oder in München oder in Madrid, der wird es überall hinkriegen, weil das einfach ein Ausnahmetalent ist, wie wir es nie hatten.
Lass Simon doch nochmal vielleicht antworten. Was hältst du denn von dem Argument, das Stefan gerade gebracht hat, Simon? Dass er woanders wahrscheinlich nicht gleich spielen wird oder nicht immer spielen wird.
Ach, ich finde, was Stefan ja gesagt hat, dass er auch in Bayer Leverkusen das rote Trikot ihm sehr gut steht und dass er vielleicht auch nächstes Jahr hier noch spielen kann. Das ist natürlich bei allen Spekulationen, damit das auch klar ist. Klar, wir freuen uns am meisten, wenn Kai bei uns spielt, ja, auch in der nächsten Saison. Und ich glaube, er hat die Qualität, in den besten Clubs Europas zu spielen. Das steht für mich außer Frage. Dass es irgendwann diesen Schritt macht, finde ich auch nicht verwerflich. Aber trotzdem haben wir vielleicht die Hoffnung oder würden uns wünschen, wenn er doch noch auch nächstes Jahr bei uns spielt.
Simon, wäre dann ein Argument auch, wenn ihr die Champions League erreicht, dass er dann bleiben würde und wenn nicht, dann eben doch schon gehen könnte?
Ach, das weiß ich jetzt nicht. Das ist Spekulation oder so weit ist es jetzt auch nicht. Aber klar, wir wollen in die Champions League. Das ist unabhängig von allen anderen Konstellationen. Es ist wichtig, in die Champions League zu kommen, weil das für die Spieler ein herausfordernder Wettbewerb ist, sich gegen die besten Mannschaften in Europa zu messen. Also das ist völlig unabhängig von einzelnen Spielern. Das ist für uns als Verein wichtig.
Er hat 2 Jahre noch Vertrag, Simon, oder?
22.
Genau.
Ja. Wann musst du ihn dann verkaufen? Nächstes Jahr.
Spätestens.
Oder ja, gut, wenn der Vertrag ausläuft.
Die Pause war aber sehr lang.
Simon, lass dich nicht foppen.
Simon, weil auch Carlo hat ja gerade. Carlo hat gerade angedeutet, Liverpool ist ein ganz heißer Kandidat. Hat Jürgen Klopp schon bei dir angerufen?
Nein, das ist gut, das ist ja, also natürlich, dass viele Clubs an mir interessiert sind. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, was ich erzähle. Und dass es auch Clubs sind, die zur Spitze in Europa gehören, ist auch kein Geheimnis. Wir werden sehen, was da passiert. Wie gesagt, was ich wichtig finde, ist für den Kai, dass er sich aufs Sportliche konzentriert. Das ist zwar immer so leicht dahergesagt, aber ist nicht so einfach gemacht. Und dann werden wir nächste Zeit sehen, wie sich alles entwickelt.
Dann frage ich nochmal zur Champions League. Wie groß siehst du denn die Gefahr, dass ihr sie nicht erreichen werdet?
Ja gut, Gefahr gibt es immer im Leben, aber ich sehe ja die Chance, dass wir es erreichen können. Wir haben jetzt noch 4 Spiele. Ich finde, wir haben eine gute Ausgangssituation. Also ich bin davon überzeugt, dass wir es schaffen.
Herr Rolfes, eine Frage noch bitte. Wie gehen Sie denn nicht damit um, dass der Preisverfall jetzt in Sachen Transferentschädigungen gewaltig sein soll? Also ihr habt ja immer so von dreistellig gesprochen und da scheint es ja doch irgendwelche spannende Geschichten zu geben. Dann andere sprechen von weniger, das ist heute nicht mehr zu erreichen. Ich meine, es ist ja euer Recht, dass ihr möglichst viel rausholen wollt. Ist da für euch durch Corona ein gewisser Preisverfall zu befürchten?
Nein, ich glaube, dass es im Markt immer wieder für normale Spieler in Zeiten, wo es schwieriger ist, und es gab ja auch schon die eine oder andere Krise auch mal im Fußball, dass da Preise sich auch reduzieren. Aber ich glaube, für wirklich die besten Spieler, und das sieht man ja jetzt auch schon, dass der eine oder andere Transfer wahrscheinlich in nächster Zeit gemacht wird in größerer Art in Europa, dass der Preis für absolute Topspieler weiterhin hoch ist.
Also ihr bleibt bei 100 plus X.
Ja, du hast doch gute Informationen, Carlo, dann weißt du das doch, brauchst du es gar nicht von mir wissen.
Du solltest eigentlich nur sagen, was X ist, aber Dieter, glaubst du das auch, dass es einen Preisverfall geben wird jetzt aufgrund der ganzen Situation?
Ich glaube, dass diesen Sommer auf jeden Fall eine gewisse Zurückhaltung da sein wird, in die Dimensionen zu gehen, die vor Corona möglich waren. Ob sich das halten wird in den nächsten Jahren, da habe ich meine Zweifel, weil die Menschen vergessen relativ schnell. Ja, das ist, lass uns mal hoffentlich diese Pandemie überstehen, lass die Wirtschaft wieder in Schwung kommen, dann werden wieder andere Themen da sein. Es wird so sein, aber ich würde mich freuen, wenn Havertz noch eine Weile in der Bundesliga spielen würde. Ich könnte mir ihn sehr gut noch ein Jahr in Leverkusen vorstellen. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir ihn in München sehen würden.
Das wäre okay. Klasse. So, Simon, du weißt, ne, wenn Dieter das sagt, dann ist da bestimmt irgendwas dran. Wir machen einen einzigen Spot, dann reden wir wieder über sportliche Dinge. Simon, Dienstag, Pokal, haben wir schon eben gesagt, gegen Saarbrücken. Und dann im Finale wieder gegen Bayern.
Das werden wir dann sehen, wenn wir Dienstag in Saarbrücken gewonnen haben. Das ist ja erstmal das Ziel. Also, wir werden sehen.
Ist DFB
mit Sicherheit, wenn ich das andere Spiel beurteile, glaube ich, sind die Bayern ja schon Favorit.
Ist denn DFB-Pokal jetzt was anderes als Geisterspiel? Weil gerade DFB-Pokal brauchst du ja normalerweise die Fans mehr als alles andere. Wie bereitet ihr euch da vor? Oder gibt es da noch irgendwas anderes zu beachten?
Nein, das ist jetzt nicht anders als bei den Bundesligaspielen. Das ist natürlich die ganze Kulisse, die ganze Atmosphäre wirklich eine komplett andere ist als sonst. Das ist auch bei Bundesligaspielen ja spürbar. Wenn man ins Stadion fährt, jeder einen Stau hat auf dem Weg zum Stadion, aber selbst wenn man im Stadion ist und sozusagen fast keinen Menschen antrifft, dann ist es schon eine sehr skurrile Situation und sehr ungewohnte Situation. Und das wird sich, sagen wir jetzt beim Pokal ja genauso darstellen. Wichtig ist für die Spieler, das finde ich, dass sie ihre Ziele im Kopf haben, ihre Ziele sich darauf fokussieren, weil die Umstände sind komplett anders, als man es gewohnt ist bei den Bundesligaspielen. Und deswegen, sie müssen sich darauf fokussieren, dass es ums Pokalfinale geht. Auch wenn die das Drumherum es nicht immer erwarten lässt, dass es ums Pokalfinale geht.
Darauf wollte ich hinaus. Wird es vielleicht jetzt einfacher, Saarbrücken zu schlagen, als wenn Zuschauer im Stadion gewesen wären?
Ach, weiß ich nicht. Natürlich wären die wahrscheinlich die meisten Fans im Stadion gewesen und hätten Saarbrücken unterstützt. Keine Frage, dass das auch immer ein pushendes Element ist, dann auch für den Underdog. Aber trotzdem, wir sind als Bundesligist, da brauchen wir nicht lange drum rumreden. Klarer Favorit und dementsprechend müssen wir das Spiel in beiden Varianten gewinnen.
Okay, Simon, also ihr habt verloren gegen die Bayern 2-4, aber es haben auch andere Konkurrenten von euch gepatzt.
Denn es gibt noch weitere Mannschaften, die eben um die Champions League kämpfen. Mittendrin natürlich auch die Gladbacher, die mussten Freitagabend schon ran. Allerdings, da gab es eben die Niederlage gegen den SC Freiburg. 0-1 hieß es da am Ende. Und es gab eine Premiere, eine rote Karte, nämlich für einen Sportdirektor. Max Eberl wurde des Innenraumes verwiesen, hat eben rot gesehen. Der Erste, dem das eben passiert ist oder gelungen ist, je nachdem, wie man das Ganze sehen will. Es sollen wohl die Worte gefallen sein, das ist wohl ein schlechter Witz. Gut, ich glaube, das ist noch kein Grund, rauszumüssen. Allerdings, du redest nur Scheiße hier zum vierten Offiziellen. Das war dann wohl doch ein bisschen zu viel und deswegen musste dann eben rausgehen. Ja, und die Nerven liegen so ein bisschen blank bei Gladbach, eben nach diesem 0-1. Viele Torchancen gehabt, keine genutzt und die Champions League wollen sie natürlich trotzdem erreichen. Punktgleich gerade mit Leverkusen.
Simon, du bist auch unten auf der Bank. Kannst du den Max Eberl da ein bisschen verstehen?
Ja, ich kann. Die Problematik ist natürlich mittlerweile, dadurch, dass das Stadion leer ist, dass man alles hört. Also wo sonst natürlich viel bei den Zuschauern untergeht, wenn man sich mal aufregt oder über eine Szene vielleicht auch ärgert, dass es überhaupt nicht auffällt und die meisten Menschen gar nicht mitkriegen, selbst wenn man es vor sich so ein bisschen hinruft oder brüllt. Jetzt ist es eine andere Situation. Du kannst alles hören, auch von den Spielern untereinander, wenn sie sich beschweren. Alles wird dann auch ein bisschen kommentiert, weil man es hört. Und deswegen muss man schon ein bisschen aufpassen.
Aber was hältst du generell davon, diese Bestrafung da?
Wir müssen Trainer auf die Tribüne. Thomas, oder? Wir müssen natürlich wissen, was der vierte Offizielle gesagt hat. Dann könnten wir Verständnis für Max Eberl haben.
Wir urteilen, ob das richtig war, was der Max gesagt hat.
Genau, dann können wir es beurteilen.
Dann fragt Simon doch noch mal als Letztes vielleicht, wie oft ist dir schon sowas rausgerutscht, wenn es das denn gewesen sein soll?
Nee, das ist mir bislang noch nicht rausgerutscht, wenn es die Formulierung gewesen sein soll. Aber klar, rege ich mich auch auf. Und wir sind alle emotional dabei, ob jetzt als Spieler, aber auch auf der Bank. Und klar, es geht auch um viel, das darf man auch nicht vergessen. Man muss sich eben daran gewöhnen, dass es mittlerweile jeder alles hören kann.
Das hat aber der ehemalige Leverkusen-Trainer Roger Schmidt im Zusammenspiel mit Julian Nagelsmann sogar mit Geräuschkulisse geschafft, das zu übertönen. Also da geht noch einiges, was das angeht.
Okay, gut. Simon, herzlichen Dank. Viel Erfolg erstmal für den Rest der Saison und viel Gesundheit. Ne? Bis bald.
Ist ja wirklich das traurigste.
Dankeschön, alles Gute.
Was ist das? Das ist das traurigste Pokal-Halbfinale ever. Du musst dir wirklich vorstellen, da ist so ein Club wie Saarbrücken. Ja. Die schaffen es bis dahin. Die müssen dann einfach da ein Geister spielen. Es ist wirklich, also in Fußballdimensionen ist das todtraurig.
Lass uns mal auf die Szene schauen, warum Max Eberl sich so echauffiert hat, wie es so schön heißt, Stefan. Und zwar ist es die gelb-rote Karte für seinen Spieler, für Player. So, ja, jetzt bitte.
Und also, da lasse ich die Karte stecken. Ja, das ist ja kein böses Foul, das ist ja gar nichts. Den schickst du jetzt noch ein paar Wörter nochmal rüber und sagst, pass auf, halt dich zurück.
Kommt zu spät und sagt, du pass mal auf jetzt.
Aber das ist ja, das ist ja.
Also er will schon zum Ball gehen, das sieht man. Es ist kein
oder? Ja, und es war ja auch kein gefährlicher Raum oder 18 Meter vor dem gegnerischen Tor oder wie auch immer. Also, den hättest du ermahnen müssen nochmal.
Genau.
Na, und dann ist gut. Aber man muss natürlich auch beim Max Eberl ein bisschen verstehen, der Druck jetzt am Ende, also jetzt geht es ja wirklich um viele, viele Millionen. Qualifikation, richtig. Champions League. Ich glaube, dem Max wäre das nicht rausgerutscht am 4., 6. oder 8. Spieltag, sondern genau das, du kannst vorlegen am Freitag, du weißt das, du verlierst das Spiel, da hast du ja schon die Tendenz gehabt und deswegen.
Und du verlierst auch noch Player fürs nächste Spiel.
Ja.
Und du weißt, du musst zu den Bayern jetzt.
Also da kann man
es gibt viele Gründe oder einige Gründe. Ja.
Aber wir sollten auch noch sagen, wie der Freiburger dann zwei Schritte macht und dann abhebt. Da kriege ich zuständig.
Ja, aber das ist ja ein großes Problem im Allgemeinen.
Grauenhaft.
Wir haben es gestern gesehen im Spiel Hoffenheim in Düsseldorf mit der roten Karte von Hübner.
Ja. Und es wurde ja gar nicht geahndet.
Also dieses Theatralische, muss ich auch
kommen
sagen,
wir auch noch
ein großes Problem.
Ja. Da kommen wir noch zu Streich, kommen wir noch.
Ja. Auch.
Nee, ich wollte sagen, es wurde ja nicht geahndet, wie Christian Streich später den kompletten Trainerstab verprügelt hat nach dem Spielende. Da gab es gar nichts für. Hast du das gesehen, wie er auf die losgegangen ist?
Ja, habe ich. Aber
ja, das hätte ich
gucken auch.
Das würde ich auch gerne nochmal sehen.
Ja, ja, gucken wir. Terence Hill von Freiburg.
Da.
So.
Genau. Szenen wie im russischen Parlament.
Ja. Also. Das auch ist natürlich auch gleich
eines unserer Themen.
Generell geht es da um den einen oder anderen Regelverstoß, was die DFL ja alles angeordnet hat. Hallo von Adel und Bent, wir sind zurück live aus dem Hilton Münchner Flughafen beim Check 24. Dort was. Gucken jetzt mal auf das Spiel von gestern Abend Dortmund gegen Hertha. Beziehungsweise schauen wir erstmal was vor dem Spiel, Micky.
Ja.
Es gegeben hat, der Kniefall.
Tolle Geste. Also wenn wir bedenken, dass noch vor einer Woche darüber diskutiert wurde, ob eine derartige Solidaritätsbekundung mit den George Floyd Black Lives Matter Protesten überhaupt möglich ist, ist das natürlich ein deutlicher Schritt nach vorne. Meines Erachtens ist das ja auch nicht im klassischen Sinne eine politische Äußerung, sondern es ist ja eigentlich die Verteidigung des Artikel 1 des Grundgesetzes. Denn es geht ja hier um die Würde des Menschen und von daher ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
Die Frage, ist aber, inwieweit wird es denn wirklich gelebt? Dann auch von den Bundesliga-Profis oder von der ganzen Bundesliga, die das jetzt macht?
Naja, also diese ganze Bewegung, wie sie gerade ist, die darf natürlich nicht abgeschlossen sein mit dem Posten von schwarzen Profilbildern, sondern das ist ja, wenn nicht der Startschuss, aber dann zumindest ein deutlicher Schritt nach vorne, den man dann natürlich auch mit Inhalten in den nächsten Jahren füllen muss. Ja. Und das werden wir in den Stadien, wenn sie denn auch wieder voll sind, werden wir das natürlich auch erleben. Und das muss natürlich jeder Einzelne, muss das dann fortführen für sich selbst. Aber das, was jetzt da geschieht, ist natürlich erstmal ein tolles Signal und keine leere Botschaft.
Also sehe ich auch so. Allerdings, die Bundesliga hat in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass wenn irgendwelche Knallhart-Themen draufgekommen sind, dass sie auf die Länge oder auf die Distanz das Thema dann verloren hat.
Ja, der spezielle DFB hat da ja auch nicht immer eine glückliche Rolle gespielt, was das angeht. Also das muss in diesem Falle immer nur ein Signal sein, sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in der Hinsicht einfach zu verbessern und nach vorne zu entwickeln.
Und die Bundesliga allein wird die Welt nicht verbessern, fürchte ich. Aber solche Gesten sind, finde ich, total wichtig, weil A, die Spieler, egal was sie sonst manchmal auch beim Friseur treiben in Corona-Zeiten, trotzdem eine Wirkung haben, weil sie für gewisse Leute doch Vorbilder sind. Und wenn wir gerade über Goretzka gesprochen haben, der Junge, der lebt das vor. Und ich finde, da ist es auch glaubwürdig. Ja. Wir wissen nie, wenn wir auch hier diskutieren, ob was du oder du sagst, ob du das auch glaubst. Also ich glaube, das ganze Leben ist in gewisser Weise Inszenierung. Aber solche Gesten finde ich total wichtig. Mhm. Und wenn man gestern gesehen hat, was auf der Welt los war in Sachen Demonstrationen, dann auch die Geschichte der Bayern mit Rot gegen Rassismus, wunderbar. Und ich finde, wenn wir da schaffen, die Leute ein bisschen drüber nachdenken zu lassen und auch auf Perspektive entsprechend zu reagieren, ist das alles optimal.
Also ich glaube auch nicht, dass der Fußball im Verdacht ist, dass das eine aufgesetzte Geschichte ist. Im Fußball funktioniert Integration komplett. Also ich war jahrelang in Berlin. Wir haben unglaublich viele Spieler mit Migrationshintergrund gehabt, insbesondere auch in den Nachwuchsmannschaften. Also da wird Integration und Antirassismus gelebt. Also das muss ich. Natürlich gibt's ein paar Wahnsinnige leider auf der Tribüne, aber die gibt's halt.
Wir hatten ja auch in dieser Saison, bevor die große Corona-Pause kam, hatten wir ja auch ein paar Fälle in den Stadien. Das war ja zwischenzeitlich ein großes Thema. Und das ist natürlich auch durch Corona nicht weg und wird jetzt
möglicherweise
auch wieder aufs Tableau gehoben.
Also wir haben ja in Frankfurt, haben wir ja auch bekanntermaßen extrem viele Nationen in der Mannschaft drin. Da haben wir zum Beispiel auch einen Danny da Costa, der aber genau das Gegenteil auch sagt. Der genau sagt, ich habe die größten Probleme, wenn ich auf die Straße gehe. Man ist da mittendrin, auch Kevin Prinz Boateng hat zu seinen Frankfurter Zeiten genau dasselbe gemacht. Er ist ja jetzt auch wieder einer derjenigen, der ganz extrem da gegen Rassismus laut gibt, aber auch er hat dagegen gekämpft. Und das sagt er, das tut er auch heute immer noch.
Aber ich sage noch mal, das sind keine aufgesetzten Aktionen im Fußball. Mhm. Der Fußball demonstriert das schon, dass dieses Problem das existiert, darüber brauchen wir gar nicht reden, aber der Fußball ist ja nicht im Verdacht, irgendeine...
Was wäre denn auch im Umkehrschluss gewesen, wenn das Produkt, in Anführungsstrichen Bundesliga, so getan hätte, als würde sie das, was gerade auf den Plätzen auf der Welt gerade zu Recht geschieht, als würde man das ignorieren und sagen, das Produkt Bundesliga hat damit nichts zu tun. Also so als auch emotionaler Superspreader funktioniert die Bundesliga ja auch in alle Länder. Und das ist, also würde man diese Chance auslassen, auch dort ein Zeichen zu setzen und gerade auch vielen jungen Menschen, die ja auch die Bundesliga verfolgen und sei es nur auf der PlayStation, zu zeigen, wofür man steht, das wäre ja geradezu tragisch gewesen.
Lass uns mal die Reaktion im Ausland, Entschuldigung Thomas, letztes Wochenende waren ja entsprechend positiv auf die Aktionen der vier Spiele.
Dann lass uns mal zum sportlichen Versuchen zurückzukehren. Ne, gespielt wurde nämlich auch, Stefan. Schau mal auf die 50. Minute. Sancho mit einer... muss er die machen? Kann er den machen? Was sagst du?
Ja, den.
Also natürlich hier erstmal.
Ja, er muss ihn schon machen.
Muss er den linken Fuß nehmen? Nee, wahrscheinlich
nicht. Doch, würde ich jetzt fast sagen, obwohl er natürlich sehr scharf jetzt zurückgespielt wird. Schau mal hin. Und er steht natürlich auch nicht optimal. Kriegt ihn, glaube ich, eher so gegen die Hacke. Deswegen schießt er ihn links am Tor vorbei. Jetzt sehen wir das.
Und es grätschen zwei dagegen. Das war sehr schwierig.
Also
der hätte mit dem rechten Ausmaß.
Ich glaube, in drei Jahren.
So nah vom Tor.
Aber in drei Jahren wird er ihn annehmen und in die lange Ecke dann schieben, so wie du es früher gemacht hast.
Ich wusste, dass es kommt.
Der lag in der Luft, oder?
Ja, normal bringt er den erst nach anderthalb Stunden, nicht nach einer Stunde schon.
Gestern hat man gesehen, wie wichtig er ist. Ne? Also der hat wirklich das Spiel belebt. Das ist wirklich ein außergewöhnlicher Spieler. Und ich fand auch, da kommen wir ja gleich noch zu, wegen der Strafe hätte man ihn suspendieren müssen. Du darfst deine eigene Mannschaft nie schwächen. Und das hättest du beim Sancho gemacht.
Ja, dann nochmal eine Riesenchance.
Es gibt ja noch eine bessere Szene, die in der 90. da, wo die er und Guerrero da tanzen, das wäre das Tor des Jahres.
Hast du nicht gesehen? Sie lief gerade im Hintergrund. Zeigen wir sie bitte nochmal.
Das war es gerade. Das war ein Traum.
So, jetzt hier.
Das war
Carlos, sag was.
Sensationell. Da kann man nur mit der Zunge schnalzen. Ich habe fast geweint, dass der den Ball nicht ins Tor schießt. Das war so unglaublich schön gespielt.
Du hast geweint, das kann ich gar nicht.
Das war wirklich toll. Das war Fußballästhetik.
Also.
Aber wieder Hacke, Traum.
Da würde man wieder sagen, Stefan Kamm ist auch schwer zu verteidigen, ne? Wenn die da so ankommen, ne? Die beiden.
Die haben halt diese individuelle Klasse, die kannst du denn auch nicht stoppen. Also bei Sancho wissen wir es, auch Guerrero, finde ich, macht einen richtig, richtig guten Job. Die sind halt unglaublich spielintelligent.
Bitte nicht Brandt vergessen. Bin riesen Julian Brandt-Fan.
Ja, obwohl, da muss ich sagen, gestern in dem Spiel wieder viele einfache Fehler, das muss er noch abstellen.
Aber in der Torvorbereitung?
Also in der Entwicklung hier ist er schon positiv, keine Frage.
Warum hat er gegen Bayern München nicht mitgespielt?
Wie bitte? Ja, mit Hazard vorne im Wechsel, da fühlen sie sich auch schwer oder nicht so wohl, muss man sagen. Aber bei Brandt ist es denn oft in der Entwicklung wirklich positiv, aber gestern wieder auch viel Schatten. Ne? Ja.
Also, Micky, ich wollte dich fragen, warum hat er gegen Bayern München nicht mitgespielt, wenn er so toll ist?
Da hülle ich jetzt den Mantel des Schweigens. Das ist vielleicht auch dann eine individuelle Fehlleistung des Trainers gewesen.
Sag das doch, weil die Bayern ihn aus dem Spiel genommen haben.
Jetzt ist es soweit. Ne?
So, ein Tor ist dann doch gefallen. Ja,
ja komm, ich mach das ja sonst nie.
Ja, alles gut. So, dann gucken wir uns das auch noch an. Natürlich.
Ja, auch perfekt.
Wie der Sancho, ne?
Ach, Wahnsinn. Genau. Also perfekt rausgespielt. Erstmal die Hereingabe gleich von Sancho, den er gezielt zu Brandt lupft. Und Brandt weiß genau, was er macht, wo er ihn hinlegen muss.
Ist aber gar nicht so einfach. Ne? Du kannst ja immer schnell zu weit köpfen. Ne?
Ja, also das war wirklich, da sieht man halt diese Spielintelligenz der Jungs einfach. Ne? Und Schahn macht ihn rein ins lange Eck mit der Innenseite.
Super. Und wie sich der Berliner Abwehrspieler verhält, auch großartig, dreht sich ab, statt nach vorne zu gehen. Der
vorbildlich.
Aber er kommt nicht mehr Abstand hin, oder?
Ja, wenn er sich abdreht, nicht, dann muss er nach vorne gehen.
Schau mal, aber klasse gespielt.
Ich glaube, da kommt
der Thomas.
Aber das ist dann halt eben auch so bitter für mich als BVB-Fan, wenn du sowas siehst und das Potenzial siehst und dann in entscheidenden Situationen siehst, dann nie schaffen, also da kann man jetzt langsam wirklich schon von nie reden, es nie schaffen, dann auch wirklich den letzten Schritt zu machen, um dann ein Spitzenteam zu
sein. Aber sie waren ja gegen Bayern knapp dran. Also wenn wir jetzt nochmal zurückschauen, das ist ja noch nicht so lange her. Ich sage euch, die Bayern führen 1-0 durch ein sensationelles Tor.
Ja.
Aber es hätte den Elfmeter geben müssen, wo Boateng den blockt.
Total.
Aber der geht normal in die lange Ecke.
Aber der andere, auf der anderen Seite muss auch ein
Elfmeter. Okay, Dieter, aber dann frage ich dich, wenn da der Elfmeter kommt, wäre es zu der Situation noch gekommen? Das jetzt spekulieren wir natürlich.
Aber Stefan, wenn du sagst, sensationelles Tor, das sind wir auch wieder bei Ansprüchen. Das Tor war ein klarer Torwartfehler. Das war ein Torwartfehler. Der Bürki muss den Ball, der wirft ihn selber ins Tor. Das ist ein Torwartfehler. Und das ist dann der Anspruch. Und da sind wir wieder für Qualität. Ich behaupte, Manuel Neuer wird so einen Ball nicht sich ins Tor werfen.
Ich glaube, Manuel Neuer behauptet das auch.
Ne? Weil er mit Sicherheit, sag ich mal, so um die 7-8 Zentimeter länger ist.
Ja. Das war doch ein Torwartfehler.
Das ist halt ist einfach so. Ja. War aber, aber auch sehr gut geschossen, muss man sagen. Ja,
aber es war ein Torwartfehler.
Aber man sieht natürlich auch, man hat gesehen, dass sie sich gestern doch schwer getan haben.
Ja.
Ich glaube schon, dass ein Spieler wie Haaland, also jetzt Haaland macht das natürlich super, aber dass Dortmund einen zentralen Spieler, eine Anspielstation vorne braucht, weil sie haben zu viele ähnliche Spielertypen und wenn dann kriegen sie keinen richtigen Zug aufs Tor zustande. Die brauchen schon so eine so einen richtigen Tag.
Ja, aber außen sind sie halt sehr schnell dann und so weiter. Aber auch wie du sagst, man braucht natürlich einen. Wie heißt es schon in der Box? Und weil
mit diesem Kai Havertz, ne? Das könnte doch auch einer sein.
Micky, weil es dein Lieblingsspieler ist, wollen wir ihn mal hören jetzt. Julian Brandt.
Das Wochenende ist wichtig für uns. Gladbach hat verloren, Leverkusen hat verloren, Leipzig hat unentschieden gespielt. Wir mussten punkten. Es geht natürlich auch darum, die Champions-League-Qualifikation so schnell wie möglich unter Dach und Fach zu bringen. Ich glaube, heute haben wir einen riesen Schritt gemacht. Und das steht natürlich über allem. Natürlich, ich mache da kein Geheimnis draus, das war heute kein Gaumenschmaus.
So, da ist die Tabelle. Da kann eigentlich nichts mehr passieren, oder, Sonja?
Nee, ich glaube auch nicht. Also,
7 Punkte sind es, glaube ich.
Das Thema ist durch.
Da wurden die Ziele jetzt auch schon etwas anders formuliert. Ja. Ne?
Das ist.
Bei wem?
Naja, bei Brandt, beziehungsweise bei der kompletten Mannschaft. Also das vor ein paar Wochen hat man ja noch was anderes im Visier gehabt, aber das ist seit dem Bayern-Spiel endgültig vorbei.
Gut, dass du es sagst. Jetzt,
ist das jetzt überraschend?
Ja,
Nein.
Gut, wunderbar. Also, Lucien Favre sammelt Punkte wie kein Dortmunder Trainer vor ihm. Sein Team hat 11 der letzten 13 Spiele gewonnen. Champions League Teilnahme, wir haben es gerade gesehen, ist so gut wie sicher. Und trotzdem läuft es in Dortmund nicht alles rund. Es gibt Spieler, die gegen DFL-Regeln verstoßen. Und einen Trainer, dessen Zukunft trotz seiner überragenden Punktbilanz nicht restlos geklärt ist. So schaut's aus.
Lucien Favre ist ein großer Fußballfachmann, aber seine Truppe wickelt ihn manchmal ganz schön um den Finger. Beispiel Jadon Sancho. Protzanfälle, ständig Verspätungen und ganz frisch Corona-Regelverstöße mit einem selten dämlichen häuslichen Friseurbesuch. Und wozu das Ganze? Den Schnitt hätte ihm auch der Zeugwart verpassen können.
Er ist jung, wir waren alle jung.
Und Lucien Favre ist halt doch eher Fußballlehrer als Erzieher. Denn Favre bringt Sancho zwar nicht zur Vernunft, aber fußballtechnisch immerhin zum Laufen. Doch Sancho ist kein Einzelfall. Gleich 6 Dortmunder luden sich den Starfriseur nach Hause ein und verstießen gegen die DFL-Hygienevorschriften. Es gibt halt Clubs, da denken Spieler an Titel und andere, da denken sie an ihre Frisur. So schaut's aus.
Ja, du schmunzelst ein bisschen, Dieter, aber
bitte?
Schmunzelst ein bisschen?
Ja, also man muss nicht übertreiben.
Du hast am Anfang der Sendung auch schon gesagt, mit Frisuren kennst du dich auch ein bisschen aus. Oder mit Spielern, die mal sich die Haare färben.
Ja, natürlich. Also, aber dass das offensichtlich eine große Bedeutung mittlerweile hat. Ich meine, er ist ja der Vorgänger mit seinem Tiger. Er hat das ja kultiviert.
Ich habe damit angefangen.
Ja, genau.
Ja, aber hast du sie dir nach Hause bestellt und hast du sie dir einfliegen lassen, deine Frisur?
Ich habe selber gemacht.
Das war die Sixtinische Kapelle der Frisuren. Das muss man einfach mal dazu sagen. Das war
Der wird aber auch ein Fall. Also, natürlich müssen sie eine Strafe.
Guck mal, da haben wir ihn. Ja.
Das war übrigens Kunstwerk. Das hat, glaube ich, 6 oder 7 Stunden gedauert.
Herzlichen Glückwunsch. Ja.
Wie lange hast du das gehabt?
Damals? Tiger King.
Wann ist das rausgewachsen? Rausgewachsen
ist. Ja, wie lange dauert sowas? 6 Wochen, 8 Wochen?
Ja. Na gut. Ja. So, entschuldige, hatte ich es unterbrochen natürlich.
Ja, aber war das schön oder nicht?
Das ist Geschmackssache.
Ich war noch jung.
Das war bemerkenswert.
Nein, die Strafe musst du natürlich bekommen.
Ja,
darüber brauchen wir nicht reden. Aber ich glaube, und wir haben ja selber gespielt, du bestrafst dein Team ja nicht damit und den Erfolg bringst du nicht in Gefahr damit, dass du einen Sancho jetzt auf die Tribüne oder die anderen 2 und 3 auch noch setzt. Damit schwächst du ja alles und gefährdest deine Ziele. Also wer da jetzt kommt und sagt, die hätten 2, 3 Spiele suspendiert werden müssen, bin ich der Meinung, haben in dem Punkt
Unrecht.
Aber Stefan, über die 10.000 lacht er doch, oder? Im wahrsten Sinne.
Okay, da kannst du jetzt eine Null noch hinten ranhängen. Ist okay, Spenden für einen guten Zweck, überhaupt kein
die
Thema.
10.000, okay. Das ist ja jetzt die gesparte Mehrwertsteuer für den nächsten Lambo, ne? Ziemlich genau. Das ist halt bitter, ne? Jetzt gerade bei
Konjunktur. Was mich stört, ist genau die Reaktion.
Guck mal,
das stört. Genau. Darauf wollte ich hinaus. Dass das passiert, es gibt so ein paar Unfälle, die da jetzt passieren. Aber dass er noch keine Einsicht zeigt, da muss ich ehrlich sagen,
hat ein Problem. Der hat gemeint, die 10.000 sind ein Joke.
Ja.
Wahrscheinlich das. Normalerweise müssten die solche Strafen prozentual vom Gehalt abrechnen. Also nicht 10.000, sondern 10% oder so. Und dann für soziale Zwecke.
Er hat jetzt auch nicht die Mannschaft geschwächt, zumal ja weite Teile der Mannschaft ja ebenfalls beim Friseur waren. Das heißt,
von denen spricht aber gar keiner.
Ist das mal aufgefallen? Ja, weil Sancho natürlich der verhaltensauffälligste ist, vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken. Jetzt muss man fairerweise sagen, bei Sancho, und das ist ja elementar wichtig, auf der anderen Seite, die Leistung stimmt ja. Es ist ja nicht so, dass er jetzt eine totale Pfeife ist, der auf dem Platz nichts bringt. Das haben wir. Insofern ist dieser Beitrag zwar lustig, aber inhaltlich insofern nicht ganz korrekt, weil wir haben ja jetzt beim Spiel gerade eben noch gesehen, was er zu leisten imstande ist. Also man hatte jetzt nicht den Eindruck, dass er gedanklich immer noch im Haarsalon ist, wobei es war bei ihm zu Hause, sondern der hat ja super gespielt. Nur wenn du das, also wieder das Produkt Bundesliga als DFL verkaufen willst, inklusive Hygienekonzept, dann richtest du da als Spieler natürlich einen ziemlichen Schaden an, weil wir uns immer noch in einer Situation befinden, in der viele Leute sagen, warum die und warum nicht wir? Und wenn du so Repräsentanten der Bundesliga hast wie Jadon Sancho, die sagen, für mich gilt das alles nicht. Wir sind ja immer noch, das muss man manchen sagen, wir haben immer noch Corona.
Genau.
Und aber für manche ist das immer noch eine sehr nervöse Situation. Und diese Bilder sind natürlich Gift für das Hygienekonzept.
Aber ich natürlich. Und ich verstehe das auch zu 100%. Nur in den vergangenen Wochen sind bei Personen, auch beim Christian Streich in Freiburg, vielleicht können wir es ja nochmal einspielen, genau dieselben Dinge, wo er sich an die Regeln nicht gehalten hat. Aber wir diskutieren und reden nicht drüber. Mhm. Wir diskutieren bei einem, wie alt ist der, 19-, 20-Jährigen darüber. Wir erinnern uns an den Spieler Ibisevic, Hertha BSC.
Kalou wurde suspendiert.
Kalou, aber da muss man vielleicht schon einen Unterschied machen. Die Leute, die da Christian Streich umarmt hat, die sind alle fünfmal getestet worden. Ich weiß nicht, ob der Friseur getestet worden ist. Das kann ich.
Ja, ich vergleiche es jetzt mal Ibisevic, Hertha BSC, wo es ja mit dem Jubel, Riesendiskussion, die wurden auch fünfmal getestet.
Die habe ich auch nicht ganz verstanden, dass das so extrem geahndet wurde. Es war vielleicht, weil das der erste Fall war und da mussten wir ein Zeichen setzen. Aber das sind Unterschiede. Die werden alle zwei Tage getestet. Da kann man ziemlich fest davon ausgehen, dass die alle kein Corona haben. Im Übrigen gibt es natürlich im Spiel genügend Situationen, wo die mindestens genauso eng beieinander liegen. Im Zweikampf, beim Eckball.
Ja. Wie da jetzt gerade nicht. Das wären fünf rote Karten. Ich meine, dass das Konzept von der Zeit mittlerweile, also das war 6 oder 8 Wochen oder wann auch immer, ist doch klar. Aber entscheidend ist, dass Corona immer noch hoch bei uns und noch vorhanden ist und diese Bilder dann schon den Eindruck vermitteln, hoppla, es ist doch alles mittlerweile ausgestanden und easy. Und so ist es eben nicht. Und das muss man, finde ich, immer im Bewusstsein halten, weil wenn man unten den Streich sieht und oben sieht man, dass Havertz und Völler und so weiter mit der Maske 20 Meter oder 30 Meter auseinandersetzen, dann fragt man sich schon, was hat das für einen Sinn? Aber da geht es wahrscheinlich auch um den Symbolcharakter der Bilder, um die Macht der Bilder. Und deswegen soll der Fußball das sauber so Ende ziehen und versuchen, immer im Bewusstsein zu behalten, dass Corona noch existent ist.
Aber wir reden vom Bewusstsein. Aber ich glaube nicht, dass genau Friseur im Bewusstsein überhaupt als Thema drin ist, weil wir wissen ja auch, es gibt ja diverse Skandale und Geschichten, wo Friseurbesuche ein Thema waren. Ich denke gerade an Anfang des Jahres Leipzig vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt den Friseur eingeflogen ins Hotel.
Das vor dem Champions League
genau auch. Also das ist genau kroatische Nationalmannschaft auch. Also das Friseurbesuch kommt in der Thematik im Kopf überhaupt nicht, im Bewusstsein überhaupt nicht vor als möglicher Verstoß. Das ist irgendwie so, kommt nicht vor sozusagen. Deswegen,
also passiert. Der Dieter hat schon recht, mit dieser Uneinsichtigkeit, das, was er denn gepostet hat, da hättest du nochmal 90.000 draufkloppen müssen für das Ding.
Wobei wir waren jetzt mehr in Freiburg am Spielfeldrand als jetzt beim Friseur zuletzt mit dem, was du sagst. Ob das mit Streich, ob das so okay ist, wie der da seine Leute liebkost nach dem Sieg. Das war unser Thema jetzt auch gerade. Und das sind wir natürlich schon.
Aber Dieter, du warst ja lange im Verein auch tätig. Was hättest du an Vereinsstelle denn jetzt gemacht? Oder
bei wem jetzt?
Bei Sancho jetzt.
Ja, ich glaube schon,
dass... Oder was musst du machen als Verein?
Ich glaube schon, dass die... mit ihm jetzt nochmal ins Gebet gehen. Vielleicht gibt es auch eine vereinsinterne Strafe, ich kann es nicht beurteilen. Ihn nicht spielen zu lassen, das hätte ich auch nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Man muss das irgendwo auch in ein vernünftiges Verhältnis bringen. Aber ja, das, also wie gesagt, jetzt, nachdem er die Strafe bekommen hat und dann so etwas postet, da muss ich ehrlich sagen, das ist ein No-Go. Da musst du ihm eigentlich eine geben.
Da musst du ihn,
ja? Richtig, sicher.
Also das, das kann ich nicht verstehen.
Okay. Emre Can hat auch klare Worte zum Verhalten seines Mitspielers geäußert.
Ich glaube, man muss ein bisschen den Jaden ein bisschen führen. Ich glaube, nicht so trotz, was er manchmal macht, ist ein super Junge, ehrlich, außerhalb des Platzes auch. Und das stimmt, dass ich mich sehr, sehr gut mit ihm verstehe. Und in so Sachen muss er einfach ein bisschen schlauer sein. Und klar, jeder braucht mal einen Friseur, jeder schneidet mal die Haare, aber da muss er einfach schlauer sein, erwachsener werden. Und das darf er sich in Zukunft nicht mehr leisten, so Fehler zu machen. Und klar, wir als Mannschaft sind auch verantwortlich und der eine oder andere Spieler kann da auch mal mit ihm reden.
Stefan, die Mannschaft also auch gefordert oder wie würdest du das
interpretieren? Ja, grundsätzlich nimmst du ja als Führungsperson Spieler. Oder Kapitän die jungen Spieler immer mit an die Hand. Ne? Das ist ja ganz klar. Also, das sind gute Worte, jetzt müssen sie die halt umsetzen.
Jetzt ist es doch Führungsspieler, oder? Und 32, 30? Mhm. Also der war auch beim Friseur, oder? So gesehen hat der Führungsspieler dann auch
Witzel.
Ja, das, wobei, man muss schon sagen, ja, der Can redet sich auch leicht. Der sagt, jeder Mensch braucht einen Friseur, wenn der wüsste.
Das ist richtig. Aber auch das war wieder ein guter Beleg dafür, wie richtig es war, jemanden wie Emre Can zum BVB zu holen. Weil das auch jemand ist, der hat Charakter, der ist eine Führungsfigur, sehr schnell in diese Rolle reingewachsen und halte sehr viel von ihm. Ich weiß nicht, das bringt ihm nichts, dass ich viel von ihm halte, aber ich tue es trotzdem.
Laura, dann machen wir mal die Frage der Woche oder lösen Sie mal auf. Ne?
Genau, die hat sich auch um Jadon Sancho und diese Strafe gedreht. Ist diese Strafe wirklich ein Witz, haben wir sie gefragt. 61% zu Hause sagen ja, 39% sind der Meinung nein. Und wenn man sich das Ganze so ein bisschen im Netz sich mal umschaut, die Geldstrafe für Jadon Sancho ist ein Witz. So ein Spieler gehört für zwei Spiele auf die Tribüne. Das zum Beispiel die Meinung eines Users, dann nicht nur die Strafe ist ein Witz, sondern auch die Verharmlosung der BVB-Verantwortlichen in dem Fall. Also da wurde gesagt, ja, die sind jung, die brauchen halt auch mal eine neue Frisur. Und hier noch Skandal, übertreibt man nicht. Die haben einen Fehler gemacht. Die sind halt noch jung und unerfahren. Die haben ihre Strafe bekommen und gut ist. Also total unterschiedliche Meinung findet man da im Netz. Sie haben uns auch angerufen. Das war Ihre Meinung.
Wenn man also von einer Vorbildfunktion redet, dann kann man diese Frage nur mit einem ganz klaren Nein beantworten. Kein Witz.
Es ist ein Witz, ganz klar, wegen Haare schneiden 10.000 Euro zu zahlen. Kann ich nicht nachvollziehen. Es hätten auch 5.000 Euro getan, aber so ist es nun mal.
Geldstrafen sind für die meisten Spieler Peanuts. Die DFL sollte Spielsperren verhängen, wenn man gegen Corona-Schutzregeln verstößt.
Wer sich nicht ans Konzept hält und einen Friseur einfliegen lässt, der sollte für diese Saison gesperrt werden, damit nicht jeder machen kann, was er will.
Das ist der größte Witz. Die müssten 3 Spiele gesperrt werden. Das ist meine Meinung.
Ja, ich glaube, die 10.000 Euro hat er in einer guten halben Stunde, glaube ich, abgearbeitet. Also das geht ratzfatz bei ihm. Da macht er sich nicht so einen großen Kopf drum. Christian Streich hatten wir gerade auch schon als Thema. Stefan hat es eben gesagt, über die Szene spricht keiner so richtig. Da sagt man, ach, das ist nur der Streich, das ist nicht so schlimm. Der ist so emotional, das gehört irgendwie dazu. Es gibt im Netz aber ein ganz lustiges Video, erinnert nämlich an die Bud Spencer-Filme von damals. Wir können da mal reinschauen, wie das Ganze dann aussieht. Vermöbelt sozusagen die ganze Bank. Aber auch eben da, wenn man sich im Netz umschaut, da sagen eben viele, ja, so ist er halt, der Streich, und finden das irgendwie nicht so schlimm. Also da werden schon irgendwie die Sachen Emotionen unterschiedlich gesehen.
Das ist halt so. Wir sprechen trotzdem gleich drüber. Ja. Das machen wir ganz in Ruhe. Und er hat sich natürlich auch dazu geäußert, Christian Streich. Das alles gleich nach einer ganz kurzen Pause. Aus dem Hotel am Münchner Flughafen, der Check 24 Doppelpass. So, wir haben eben über Sancho gesprochen, jetzt müssen wir noch mal über Christian Streich reden. Die Szene haben wir jetzt schon gesehen. Er hat sich natürlich auch nach dem Spiel dazu geäußert.
Nein, die Scheiße darf ich ja nicht, weil Corona ist. Nein, das ist, ich muss dann, es ging nicht anders. Ich war jetzt so, das war unter so Spannung. Das Problem ist, Das darf ich nicht, ich muss mich entschuldigen, das darf nicht passieren. Am besten schneide ich sie alles raus. Aber ich kann jetzt, wo keine Zuschauer da sind, tut mir jede Szene coachen und so, weil die Spieler einem jetzt auch noch hören. Das ist nochmal viel extremer, als wenn Zuschauer da sind. Und dann ging es einfach nicht anders. Ich konnte es einfach nicht kontrollieren. Tut mir leid.
Nee, Ihnen muss das überhaupt doch nicht leid tun. Sie sind ja auch nur ein Mensch und keine Maschine.
Ja, aber ich muss ein Vorbild sein. Und, das, aber es ging nicht anders. Ich habe Angst gehabt, dass man das 1-1 kriege und dann war ich so glücklich. Aber es war scheiße, darf ich nicht machen.
Was willst du da sagen? Ne?
Also, ehrlich ist er.
Ja, nur
ehrlich,
das mit dem Rausschneiden hat nicht so richtig geklappt.
Nee. Nein, er ist ja schon ein Sensationstyp, das muss man sagen. Und eigentlich kann die Bundesliga froh sein, dass sie so einen Typen auch tatsächlich hat. Aber er muss natürlich echt langsam aufpassen.
Er ist auch ein richtig guter Trainer, muss er auch nicht vergessen.
Das muss man auch sagen, aber er muss natürlich wirklich langsam aufpassen, wenn du zu viele Sachen in diese Richtung passieren lässt, dann kippt die ganze Stimmung. Und also ich bin ganz ehrlich, also bei mir muss er aufpassen. Er kippt langsam.
Jetzt
also
wäre das ein anderer und nicht Christian Streich.
Ja.
Dann hätte er sie aber richtig
um. Richtig, genau.
Aber richtig.
Das meine ich ja. Aber ich sag,
und da
ja,
stimmt das Verhältnis nicht.
Ja, eben.
Im Endeffekt sind wir alle gleich und so weiter, aber sind wir anscheinend nicht, weil das wird anders transportiert als bei einem anderen.
Aber ich muss nochmal darauf zurückkommen. Der Jadon Sancho sieht es nicht ein. Der sagt sogar, die Strafe ist ein Fehler oder ein Witz. Und er sagt direkt hinterher, es war scheiße.
Ja, ich erinnere mich an Heiko Herrlich, der hat es auch eingesehen, hat aber auch eine Konsequenz rausgezogen. Ja.
Aber die Marke hat er trotzdem weiter. Die Marke hat er trotzdem weiter.
Jetzt müssen wir eine Frage, weil jetzt kommt der berühmteste deutsche Satz der letzten Wochen. Ich bin ja kein Experte, aber
3 Euro.
Genau. Achso, das geht jetzt schon los. Logo. Na, die Frage ist ja jetzt wirklich, wird der Betreuerstab, wird ja auch regelmäßig getestet. Ja. Was ich damit sagen will ist, du bist ja unter dieser Glocke, schon, ne? In der du dich falsch verhältst. Ja. Während Jadon Sancho von außen jemanden, und sprich den Friseur, auch in diese Glocke hineingelassen hat.
Das ist der Unterschied. Das ist nach meinem ich vorher gesagt Verständnis. Habe. Die werden alle 2 Tage getestet. Und zwar alle, die im unmittelbaren Umfeld um die Mannschaft herum sind. Also so gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, dass da eine Gefahr besteht. Trotzdem sind die Bilder falsch, natürlich nach außen. Gar keine Frage. Und ich meine, Christian Streich hat das ja unmittelbar danach eingesehen, hat ja auch erklärt, warum er so reagiert hat, da das einfach mal kurz vergessen. Das ist ja nicht so, das war eine spontane Aktion. Wenn ich einen Friseur zu mir nach Hause bestelle, ist das keine spontane Aktion, sondern da habe ich Zeit genug.
Für die Fußballer ist das auch hoch emotional. Nochmal
zu sagen, du, pass mal auf.
Habe ich auch Zeit, ein Foto zu machen, hast du ja gesehen. So ja,
also das eine mit dem anderen
zu vergleichen, ist natürlich,
das ist schon Äpfel und Birnen verglichen.
Ist auch für uns, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ne? Emotionen, Carlo, fehlen uns ja so ein bisschen, ne? Oder ich
extrem. Auch das ist ein Thema in der
Corona-Zeit.
Also wir müssen uns schon ein bisschen aufpassen, dass wir es nicht.
Enges Spiel, Klassenerhalt geschafft oder was auch immer. Genau.
Also Emotionen am Spielfeldrand im Fußball, da muss man schon eine gewisse Toleranzgrenze haben, finde ich. Wer jemals Fußball gespielt hat, das ist einfach so. Akademisch und klinisch das immer zu erklären und auf der anderen Seite hast du halt das ist auch irgendwo die Faszination des Fußballs. Das müssen wir uns doch, und das fehlt halt momentan. Aber er hat es ja selber gesagt, er hat es ja richtig mal gesagt, das war scheiße.
Genau.
Und das ist trefflich zusammengefasst. Und das gleiche Recht für alle im Fußball ist, das brauchen wir uns eh nicht klar machen. Jeder hat andere Sympathiewerte.
Also heißt es ja in Zukunft, egal was passiert, derjenige, wo was passiert, sagt einfach, das war scheiße, ich entschuldige mich, dann ist es okay.
Genau das wollte ich sagen. Nee, das darf
habe ich das jetzt richtig sein. Verstanden?
Aber indem er sagt, das war scheiße, war es ja nicht okay.
Stell die Frage, ist
ja
gut,
klar. Ja, aber in dem Fall, in dem Moment, wo er sagt, das war scheiße, war es ja nicht okay. Aber du meinst jetzt natürlich, weißt du, was du meinst, dass wir ihn damit entschuldigen.
Ich entschuldige niemanden.
Nee, dass wir die jetzt
ein gewisses... Aber es geht auch darum, dass man, ich sag mal, Fehler zu machen ist menschlich.
Ja, richtig.
Logisch.
Aber Fehler nicht einzusehen, da fehlt dann irgendwo.
Ich glaube, dafür musst du zahlen. Fehler zu machen ist menschlich.
Du meinst jetzt wieder aufs
Tanja, schmeiß mal
drauf.
Ja, also das ist ja die Diskussion.
Danke. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht zu sehr aus dem Rhythmus gebracht. Nein,
überhaupt kein Problem.
Ja, vielleicht muss dann einfach Streich dann auch, so wie hier die 3 Euro zahlen, dann muss er halt einfach auch eine Geldstrafe zahlen, damit dann die Liga sagt, pass auf, gleiches Recht für alle. Und dann, ich meine, er hat es ja eh eingesehen und dann wäre es ja in Anführungsstrichen ja auch irgendwie okay, wenn er sagt, pass auf, ich zahle auch meine 5, 10.000 Euro,
dann ist der Fall erledigt, dann kommt so eine Diskussion auch nicht auf.
Der hält einen Vortrag beim Bund Deutscher Fußballlehrer und dann ist es damit gegessen.
Gut.
So ist das.
Ja, eine gute Spende wäre doch gut.
Ja, guter Vorschlag.
Ja, ist so. Ja, ist so.
Das ist so.
Ja,
das stimmt.
Das ist einfach so.
Gucken wir wieder ein bisschen auf den Fußball. Ne?
Genau.
Ja. Leipzig hat übrigens auch gestern gegen das Tabellenschlusslicht Paderborn nicht gewonnen.
Ja, 1:1 ist das Ganze nämlich ausgegangen und Timo Werner, er hat nicht getroffen, er war aber das Gesprächsthema natürlich unter der Woche. Alle haben nämlich darüber... Wollt ihr weitermachen? Bitte gern. Timo Werner, das ist das Thema. Also unter der Woche großes Thema gewesen, denn nicht der FC Liverpool soll das neue Ziel sein, sondern eben der FC Chelsea. Jetzt gegen Paderborn hat er nicht getroffen, hat trotzdem gezeigt, dass er eben auch ein guter Vorlagengeber ist. Beim 1:0 hat er nämlich die Vorlage gegeben für Patrick Schick. 8 von 12 Torschüsse gingen dabei auf sein Konto, auch wenn er eben am Ende das Tor nicht getroffen hat. Großes Spielverständnis hat er definitiv bewiesen. Und wie gesagt, der FC Chelsea wohl das mögliche neue Ziel, also die 100%ige Bestätigung, die gab es noch nicht. Aber eben viele Medien sind sich da sehr, sehr sicher. Und angeblich, so heißt es, hat auch Frank Lampard und Peter Cech, also der Sportdirektor und der Trainer, persönlich ihn davon überzeugt, eben zum FC Chelsea zu gehen. Die Summe, die er wohl kriegt, 9,7 Millionen, ist auch nicht so schlecht. Also da gab es ein paar Gründe.
Jetzt wart ihr so in Fahrt, habt ihr gedacht, es ist wieder eine Pause oder was?
Nee. Entschuldigung, das war wirklich sehr unhöflich von uns.
Also letzte Woche hatten wir schon das Thema Timo Werner. Da waren wir eigentlich der Meinung, er geht zu Liverpool. Jetzt zu Chelsea, Dieter.
Also was hältst du davon? Zunächst war ich überrascht, weil ich natürlich schon damit gerechnet habe, dass er nach Liverpool gehen wird oder dass da sich wirklich was Interessantes anbahnt. Beim zweiten Nachdenken ist es vielleicht nicht so verkehrt, weil er hat in Liverpool natürlich schon richtig Konkurrenz. Während in Chelsea, glaube ich, ist es für ihn leichter, sagen wir sportlich. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, also sportlich gesehen.
Chelsea besser als Leipzig? Also natürlich finanziell wahrscheinlich.
Das ist das, wo ich mich gefragt habe, warum dieser Wechsel. Aber man muss natürlich auch wiederum sagen, ich denke, dass er sein Gehalt verdoppelt oder mehr als verdoppelt. Und ich denke eben auch, dass es vielleicht reizvoll ist, mal in der Premier League zu spielen. Also es gibt sicherlich Gründe, die man nachvollziehen kann. Aber für mich war der Wechsel schon eine Überraschung. Oder ist der Wechsel, wenn er zustande kommt,
eine Überraschung? Ist es vielleicht auch eine Möglichkeit, also jetzt mal, Chelsea ist momentan ja international so, ja, ist okay, die sind auch da oder noch da. Vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, zwei Jahre bei Chelsea. Nach München zu wechseln macht ja momentan wenig Sinn, solange Lewandowski da ist und auch vorne, da gibt es eigentlich wenig Platz. In England wäre es ja so, dass man sich vielleicht zwei Jahre lang jetzt bei Chelsea innerhalb der Premier League empfiehlt, bis Manchester United sich ein bisschen gefangen hat und sagt, den hätten wir gerne, beispielsweise. Also ich glaube nicht, dass Chelsea jetzt ein absoluter Traumverein ist, bei dem er sagt, da möchte ich jetzt unbedingt die nächsten 5 Jahre spielen. Aber bist du dann einmal in der Premier League und bist bei vielen auf dem Zettel und du spielst auch international?
Aber es gibt 3 Gründe bei Werner. Der erste Punkt ist schon mal diese unglaubliche Wertschätzung, die er bekommen hat von den Verantwortlichen von Chelsea. Der zweite Punkt in meinen Augen ist, genau das, weil Chelsea in den letzten Jahren eben nicht erfolgreich war, ist das eine große Möglichkeit und eine Herausforderung für Timo Werner zu zeigen, ich bringe Chelsea wieder mit an die Spitze. Nicht nur der Premier League, sondern auch in der Champions.
Okay.
Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist logischerweise das, was Dieter auch gesagt hat. Er verdoppelt, verdreifacht sein Gehalt. Aber ich glaube, diese Wertschätzung für einen Spieler ist unglaublich wichtig. Zu sagen, wir wollen dich, wir brauchen dich, du bist unser Mann. Das ist zum Teil viel mehr wert als das Geld.
Und die hätte er in München nicht bekommen, Carlo?
Die Diskussion hat ja fast ein Jahr gedauert. Also es gab beim FC Bayern durchaus Leute wie Hansi Flick, der den schon wollte, sogar sehr gerne. Und dann gab es halt auch wieder die andere Seite. Salihamidžić, der Sportdirektor, hat ja gesagt, er passt nicht zu unserer Spielweise, weil er viel Raum benötigt. Ich finde, bei Nagelsmann zeigt er, dass er eigentlich über die linke Seite ganz gut kommen kann und auch mit weniger Raum zurechtkommt. Das war eine Diskussion, die noch bis in den Februar beim FC Bayern gelaufen ist. Also es war immer offen, ob es doch vielleicht noch was werden könnte. Und die Fraktion, die mehr Leroy Sané bevorzugt hat, die hat sich durchgesetzt. Und deswegen ist Werner nicht zu Bayern. Der wär gerne zu Bayern gekommen. Aber das lief ja im letzten Sommer dann schon sehr eigenartig ab. Und da hat der Herr Werner lange warten müssen und ist ziemlich hingehalten worden.
Ich glaube aber auch, dass so ein Timo Werner ein Typ ist, der tatsächlich eher im Ausland sich noch mal weiter das Rüstzeug holen kann. Da komme ich wieder mit meiner Internationalität. sich für die Nationalmannschaft auch ein bisschen mehr Schärfe und Stärke reinzuholen. Die hat er sich in der Bundesliga ja soweit schon erarbeiten können. Aber ich glaube, er ist tatsächlich jemand, der das auch wirklich braucht, mal außerhalb dieses Bundesliga-Dunstkreises sich bestätigen zu können. Er ist so vom Typ her, hat ja auch immer mal die Hoch- und Tiefphasen gehabt. Und in England hast du ja von der in den Stadien auch eine ganz andere Atmosphäre.
Gerade nicht.
aber beim FC Chelsea, wenn ich daran denke, ist es ja jetzt nicht ganz so laut, ist es nicht ganz so enthusiastisch, um das mal so zu sagen. Und da hat er die Möglichkeit, glaube ich, sich richtig spielerisch dann einfach durchzusetzen und für die Nationalmannschaft dann da richtig sich das
Rüstzeug zu holen. Was ja durch Lewandowski und den FC Bayern so ein bisschen untergegangen ist, ist, dass er ja eine Höllensaison spielt.
Ja.
Das ist ja wirklich, also wie viele Treffer
hat er jetzt? Finde ich
auch, ja.
25.
Also, Wahnsinn, wirklich eine Wahnsinnssaison und das kriegt man so am Rande irgendwie mit. Ja, läuft stimmt. Auch ganz gut, weil Lewandowski halt zahlenmäßig so dominiert. Also es ist schon wirklich eine beachtliche Trefferquote, das muss man sagen.
Die Liga ist ein Riesenverlust, ganz klar.
Ja.
Und auch für die Konkurrenzrelation in Richtung München, zu deiner Eingangsfrage. Es ist halt wieder ein Gegner, der einen sehr wichtigen Spieler verliert.
Aber für ihn ist es vielleicht wirklich gut,
ganz gut
für seine persönliche Entwicklung eben auch im Ausland sich weiterzuentwickeln. Er ist noch relativ jung.
25.
Es kann ja auch sein, dass er vielleicht irgendwann mal wieder zurückkommt. Das ist ja nicht...
Weißt du mehr?
Nein, überhaupt nicht. Nein, aber das ist, glaube ich, auch bei Bayern so ein bisschen ein Grund gewesen, dass man bei ihm das Gefühl hatte, dass er noch nicht ganz so weit ist von der Persönlichkeit. Im letzten Sommer, das war ja ziemlich knapp damals und möglicherweise tut ihm das jetzt ganz gut.
Aber das ist ja auch diese Wertschätzung wieder, die er eben bei Bayern nicht so 100% bekommen hat.
Die musst du dir
das
auch
ist entscheidend.
Aber du weißt, die muss man sich auch erarbeiten, ne?
Ja, das hast du dir ja auch. Also zum FC Bayern gekommen bist, die wollten
dich ja unbedingt haben. Das ist nicht so einfach dann. Ne?
Ja.
Das musst du schon mal sagen. Was fehlt ihm denn? Oder wo siehst du ihn dann auf welcher Position? Viele haben ja gesagt, mit Robert Lewandowski langsam, das klappt nicht, das geht nicht. Das sehen sie nicht. Ich glaube schon, dass sie mit Sané, mit Coman, mit Gnabry Spieler haben, die besser zu Lewandowski passen. Das muss man ganz klar sagen, weil er braucht für sein Spiel schon ein bisschen mehr Raum. Es ist schon ein Spieler, der dem Umschaltspiel mehr liegt als Ballbesitz. Das ist gar keine Frage. Trotzdem hat er mittlerweile gezeigt, weil Leipzig auch öfter schon jetzt in eine Rolle kommt, dass sie Ballbesitzfußball spielen müssen, zeigt er, dass er das kann und dass er sich eben auch weiterentwickelt hat. Wir werden sehen. Also ich schade, muss man schon sagen, für die Bundesliga schade, wenn es so kommt. Auf der anderen Seite, für ihn ist es vielleicht wirklich eine Möglichkeit, den nächsten Schritt nochmal zu gehen.
Auf jeden Fall geht er nicht zu dem Verein, bei dem wir gleich sprechen, nach nur einem Spot, nämlich Schalke 04. Da läuft im Moment leider gar nichts. So, da sind wir wieder. Carlo, was hast du gesagt? Schalke hat diese Trikotfarben wie Chelsea, meinst du? Ach so, weil ich es gerade gesagt habe. Gut, also, es vergeht kaum eine Woche, in der Schalke nicht für negative Schlagzeilen sorgt. Die Mannschaft ist komplett außer Form. Kein Punktgewinn seit dem Bundesliga-Neustart. Die schlechteste Bundesliga-Rückrunde der Clubgeschichte. Dazu Existenzsorgen und Schulden bis zum Abwinken. Und mitten in der größten Krise hat jetzt noch Finanzvorstand Peter Peters seinen Abschied angekündigt.
Ein Traditionsklub verliert einen alten Traditionalisten. Peter Peters steigt nach 27 Jahren aus. Er finanzierte einst für Rudi Assauer die Schalke Arena, trägt aber auch die Verantwortung für die peinliche Härtefallaffäre, mit der sich Schalke um die Rückerstattung von Tickets drücken wollte. Peters verabschiedet sich mit einem Skandal. Auch sonst ist seine Schalke-Bilanz nicht gerade ein Empfehlungsschreiben. Fast 200 Millionen Euro Schulden, keine Rücklagen in Krisenzeiten. Schalke pfeift finanziell aus dem letzten Loch. Trotzdem, Peters ist für die miese Kassenlage weniger verantwortlich als andere. Die Kohle haben nämlich andere zum Fenster rausgeworfen. Peters konnte die Haushaltslöcher gar nicht mehr stopfen. Jetzt ist er einfach nur ein weiteres Gesicht der Schalker Dauerkrise. Auf Schalke gibt es zurzeit nur Verlierer.
Tja. Hast du irgendwie Kontakt da zu Schalke?
Im Moment nicht. Nein, deswegen kann ich das auch nur schwer beurteilen. Also sportlich glaube ich, dass sie einen großen Fehler gemacht haben, aber es ist vielleicht wirklich nur ein Teil, ein kleines Teil des Mosaiks. Ich hätte Nübel nie aus dem Tor rausgenommen. Ich habe nicht verstanden, dass man den Kapitän, der war ja Kapitän,
ja,
dann rausnimmt und einem Schubert eigentlich keinen Gefallen tut. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Wenn ich überzeugt bin von einem Torwart, und der hat ja nichts verbrochen, der hat sich ja nicht irgendwie weggeklagt, sondern der hat einen Vertrag.
Nee, Vertrag läuft auch.
Will seinen Vertrag erfüllen bis zum Ende, ja, und wechselt dann. Also das habe ich nicht verstanden. Und das sind so Zeichen, wo du spürst, da stimmt irgendwas nicht. Also das ist für mich so ein kleines Synonym. Aber ansonsten kann ich da wenig dazu sagen.
Ist das dann auch ein Signum für die Verunsicherung des Trainers vor der Mannschaft, wenn du den rausnimmst, dann wieder reintust, dass die Mannschaft merkt, oh, so ein ganz klares Konzept ist nicht vorhanden?
Definitiv.
Also man fragt sich ja schon, was da, also das ist ja wirklich so
unverständlich für mich, unverständlich. Also natürlich ist es ein Eingeständnis von einer Fehlentscheidung. Also das muss man ganz klar sagen, aber wie gesagt, das ist für mich das wirklich nur ein kleines Puzzlestückchen von einem gesamten Thema, aber daran merkt man schon, dass sie da ja vielleicht doch ein bisschen die Linie verloren haben.
Ja, und dann nimmst du ihn raus, dann ruderst du ja wieder zurück und bringst ihn wieder rein. Also
das meine ich, das ist das
viel
das
Unverständnis ist das, mit Sicherheit.
Das ist Dauerthema eigentlich, diese Torwart Rotation oder wie man das bezeichnen möchte. Ja,
selbst gemacht,
ausgemacht. Aber ich glaube auch, man Fehler passieren, dass du kannst Fehlentscheidungen aus Versehen, was heißt aus Versehen, können passieren, aber die Frage ist dann, wie du das nach draußen auch verkaufst oder wie du das auch deiner Mannschaft gegenüber rechtfertigst, beziehungsweise es verkaufst, beziehungsweise sagst, Mensch, das waren die und die Hintergründe. Jeder weiß ja natürlich im Team, das weißt du als Ex-Spieler auch, wie das funktioniert, wie das läuft. Wenn dein Trainer dir vorne sagt, ich habe das und das Argument, warum ich es mache und so soll das sein, und dann ruderst du wieder zurück als Trainer und sagst, so und so ist es die bessere Variante. Wenn du das Verständnis dafür entwickeln kannst als Team für eine Entscheidung, dann ist es gut. Wenn du es nicht kannst, dann funktioniert es nicht.
Wenn du Spiele gewinnst, reden wir nicht auch drüber. Das ist das große Problem, dass sie die Spiele eben nicht mehr gewinnen.
Ja, vor allen Dingen, wenn du die Spiele verlierst aufgrund dieser Wechselentscheidung.
Ja, ich zahle gerne.
Ja, natürlich. Nicht alleine.
Fehler passieren.
Ich wollte dich nicht reinreiten.
Bei Stefan weiß ich nicht so. Ja, wenn du Spiele gewinnst, naja gut, das ist auch so hart an der Grenze.
Aber man muss doch die Qualität eines Torhüters, den man das ganze Jahr im Training sieht, bewerten können.
Ja.
Und es gab viele Beobachter in Schalke, ich bin nie beim Training in Schalke, die sagten, das mit dem Schubert kann nicht gut gehen.
Ja.
Das hat sich ja fatalerweise für Schalke jetzt leider bestätigt.
Ja.
Und deswegen dürfen Fehler mit Sicherheit passieren, aber man muss vorher, finde ich das schon, könnte man vielleicht auch erkennen.
Carlo, wir erweitern mal die Runde. Patrick Berger ist so zugeschaltet. Patrick, hallo, grüß dich.
Hallo, grüßt euch in die Runde.
Ja, was ist denn jetzt schon wieder los auf Schalke, möchte man ja fast sagen, ne?
Ja, Krise, Krise, Krise. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Also zu der Krise ohnehin, die man auf dem Platz hat, die man sportlich hat. Jetzt seit 11 Spielen sieglos. In den Stunden jetzt bereitet sich die Mannschaft ja gerade auf das wichtige Spiel in Berlin bei Union Berlin vor. Ja, aber im Zuge dessen gibt es jetzt auch eine handfeste Krise in der Führungsebene, also in der Vorstandsetage. Wir haben den Bericht gerade eben gesehen, der sich an Peter Peters richtet. Ja, der hat seinen Job quasi oder wird seinen Job zum 30. Juni auf Schalke verlieren. Und nach unseren Informationen ist das Ganze nicht ganz so freiwillig abgelaufen, wie das dann nach außen auch kommuniziert wurde. Also es gibt nicht diesen einen Grund. Die Gründe sind eben vielschichtig, die dann zu einer Trennung hingeführt haben. Und letztlich ist es so, zum 30. Juni hört Peter Peters auf und das nach 27 Jahren. Und das macht ein eingefleischter Schalker wohl kaum freiwillig.
Gib uns mal eine Idee, was der Grund sein könnte. Ist ja sehr plötzlich passiert, das Ganze. Ausgliederung ist zum Beispiel ein Stichwort.
Genau, also Du hast es angesprochen, plötzlich und überraschend kam es für viele, auch für eingefleischte Schalker, die auch Peter Peter sehr nahe stehen. Damit hat man nicht unbedingt gerechnet. Das war jetzt eine Verkettung, eine Entwicklung über mehrere Monate hinweg, also keine Entscheidung von heute auf morgen. Du hast es angesprochen, das Thema Ausgliederung, das im Hintergrund gerade sehr, sehr akribisch und sehr, sehr offensiv und aktiv auch bearbeitet wird. Da wird ja immer so ein bisschen der Peter Peters als Traditionalist hingestellt. Das ist er aber nicht. Zumindest auf dem Gebiet war er einer Meinung, einer Linie mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden, mit Clemens Tönnies. Also hat da auch sich dahin bewegt zu sagen, wir brauchen die Öffnung auch gegenüber Investoren, um auch für die Zukunft krisensicher zu sein. Also das war nicht ein ausschlaggebender Punkt. Hat mich auch viel umgehört in der Vergangenheit. Also das Verhältnis speziell Clemens Tönnies und Peter Peters war in den letzten Jahren nicht mehr ganz so rosig. Es ist stark erkaltet worden. Und diese finanzielle Notlage oder Schieflage, die wir jetzt gerade auf Schalke haben, mit Verbindlichkeiten in Form von 198 Millionen Euro, jetzt gerade die Corona-Krise, die dann natürlich dazukommt, die hat das Fass so ein bisschen dann auch zum Überlaufen lassen gebracht. Er wurde dafür mehr oder weniger jetzt verantwortlich gemacht. Diese Kritik, die muss er sich natürlich anhören, Peter Peters. Und dann gab es ja auch noch diesen Fall, über den er auch gestolpert ist, Härtefallantrag. Also das ist auch nochmal ein Punkt, das haben wir auch im Beitrag eben gehört, das fiel tatsächlich in seine Regie, in seinen Verantwortungsbereich. Und das hat einen großen Shitstorm ausgelöst, natürlich hier auf Schalke, bei vielen, vielen Fans für Unmut gesorgt. Und da ist der Aufsichtsrat der Meinung, das ist ganz klar in die Schuhe von Peter Peters zu schieben. Wobei ich da auch sagen muss, das ist irgendwo auch ein kommunikatives Ding. Und da wiederum ist einer der drei Vorstände, also neben Jochen Schneider dann auch der Alexander Jobs auf dem Gebiet verantwortlich und nicht nur Peter Peters.
Ja. Dieter, hast du mal sowas gehört? Härtefallantrag?
Ja, ich finde das absurd. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Wer da verantwortlich ist, da will ich mich wirklich nicht einmischen. Aber das kannst du nicht bringen. Also du kannst nicht, das geht nicht. Also da fehlt mir jegliches Verständnis, dass man vielleicht die Dauerkartenbesitzer fragen kann, ob sie bereit sind.
Ja.
Aber so etwas, das ist No-Go. Das geht gar nicht.
Ich glaube, die Offenlegung war da auch.
Bitte?
Die sollten auch ihre finanzielle Situation offenlegen.
Genau, ja.
Ja, also,
warum sie das Geld wieder haben wollen. Ja. Nein, das war dahinter, ja.
Das, ich hab das am Anfang wirklich für einen schlechten Witz gehalten. Ich hab das nicht glauben können. Also das ist wirklich unglaublich.
Patrick, wer wird denn der Nachfolger von Peter Peters?
Ja, das ist so schnell natürlich nicht klar, weil man eben nicht damit gerechnet hat. Man hört natürlich, dass im Hintergrund schon aktiv gearbeitet wird. Heute ist der Name Alexander Werle gefallen. Der ist nach unseren Informationen nicht so heiß, weil er in Köln natürlich auch fest im Sattel ist und sich da sehr, sehr wohl fühlt. Aber da gibt es jetzt natürlich Raum für Spekulationen. Was ich sehr, sehr spannend finde, ich habe es angesprochen, Peter Peters seit 27 Jahren auf Schalke tätig, seit 26 Jahren im Vorstand. Also der hat sich da ein richtiges Team aus 25 Mitarbeitern im Finanzstab aufgebaut. Alles treue Diener auch von ihm. Und da wird dann eben spannend zu sehen, was passiert. Kommt da ein neuer Vorstand? Wenn ja, was macht er? Setzt er sich in ein gemachtes Nest oder greift er dazu radikal Mitteln und baut diesen Stab dann eben komplett neu auf. Das wird tatsächlich spannend zu sehen. Und ich habe auch noch mal einen Blick in die Satzung geworfen, die wiederum besagt, man hat zurzeit drei Vorstände und zwei müssen es mindestens sein, um eben weiterhin aktiv bleiben zu können. Das bedeutet, zum 1. Juli muss nicht zwingend ein neuer Finanzvorstand dann da sein. Also die Zeit hat man.
Warte, wir reden gleich noch mal weiter. Bleib bitte noch für uns vor Ort. Es gab auch ein paar Aufreger an diesem bisherigen Spieltag, unter anderem Benjamin Hübner hat die rote Karte bekommen und war völlig fassungslos.
Was Kahn Ayhan draus macht, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich eine ganz große Schande und eine Frechheit. Und das nimmt mir ganz ehrlich auch den Spaß am Fußball.
Das schauen wir uns gleich alles ganz in Ruhe an. Hi von Adel und Ben, live aus dem Hilton-Hotel Ninja Flughafen. Wir sind zurück beim Check 24 Doppelpass. Sind immer noch verbunden mit Patrick Berger auf Schalke. Patrick, welche Rolle spielt denn Clemens Tönnies auch im Fall Peter Peters?
Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Frage. Ich habe es vorhin jetzt vor der Pause schon mal angesprochen, dass das Verhältnis in letzter Zeit dann auch zwischen Tönnies und Peters dann nicht mehr ganz so gut war, das Klima. Das muss man ganz klar sagen. Peters muss man allerdings auch ein wenig in Schutz nehmen. Dem wird er immer im wahrsten Sinne des Wortes der schwarze Peter ja in dieser finanziellen Situation auch so ein bisschen in die Schuhe geschoben. Er weiß das auch ganz gerne von sich und weiß mehr oder weniger auf die sportliche Leistung und die ganzen sportlichen Misserfolge hin. Also das muss man dann auch ganz klar sagen. Er hat jetzt in den 27 Jahren 19 Trainer und ich meine 6 Sportdirektoren und Manager dann auch überlebt. Darauf weist er natürlich immer hin. Solange der sportliche Erfolg ausbleibt, kann ich mit den Zahlen jonglieren und machen, was ich will. Klar, Rolle Clemens Tönnies, der hat schon relativ offen gemacht oder dieses Ausklärungsthema eben auch kürzlich thematisiert und angesprochen, auch in der Öffentlichkeit. Und an ihm kommt es jetzt auch drauf an. Er muss sich natürlich auch unbequemen Fragen stellen. Er ist Kopf des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat letztlich segnet diese Zahlen ab, segnet auch die Tabellen und die finanziellen Lagen dann auch mit ab. Also die Frage, muss er sich durchaus gefallen lassen und er muss sich vielleicht auch die Frage gefallen lassen, ob das nicht irgendwo auch in irgendeiner Form dann auch ein Bauernopfer ist. Er ist nicht der Erste, der auf Schalke jetzt kürzlich gegangen ist. Der langjährige Mediendirektor nach 19 Jahren, Thomas Spiegel, der bei Fans und auch in der Branche sehr, sehr beliebt war und ist nach wie vor, musste seinen Stuhl auch räumen. Also da gibt es einige Fragen, die er sich durchaus auch anhören lassen muss.
Ich soll vom Phrasenschwein-Experten Stefan Effenberg für dich einzahlen, weil du Schwarzer Peter gesagt hast. Fand er sehr gut an der Stelle. Abschließende Frage.
Mach ich
heute,
gerne.
Heute das schwere Spiel. Für Schalke sind alle Spiele im Moment schwer. Bei Union Berlin, warum gibt es heute die Wende?
Ja gut, das kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Da müssen wir gleich mal abwarten. Viel Hoffnung gibt es, wenn man ehrlich ist, nicht. Also Union ist natürlich auch nicht in einer ganz so dollen Lage. Glaube ich jetzt auch seit 6 Spielen sieglos. Also das wird jetzt, glaube ich, kein fußballerischer Leckerbissen. Aber wenn man sich das verletzten Personal anschaut, dann sieht das echt nicht gut aus. Also Amine Harit ist verletzt, Stambouli weiterhin, Mascarell ist verletzt, Suat Serdar fällt ja auch bis zum Ende der Saison aus. Und Weston McKennie, der ja mit einem tollen Protest auch in der letzten Woche aufmerksam gemacht hat dann auch bei uns ja bei sport1.de auch gesprochen im Interview, der fehlt wegen der 5. gelben Karte. Also das wird ein richtig hartes Ding, aber Coach David Wagner zieht jetzt alle Register. Der hat nämlich die 3 erfahrenen Stambouli, Mascarell und sogar den 3. Torwart Routinier Michael Langer mit nach Berlin genommen, so als mentale, seelische Unterstützung. Also sind wir mal gespannt, was da dann letztlich rumkommt.
Patrick Jan, vielen Dank für deine ganzen Informationen und Einschätzungen. Ich habe fast das Gefühl, dass wir uns diese Saison noch mal irgendwann sprechen. Grüße nach Gelsenkirchen.
Ich bin da.
So, dann gucken wir mal nach unten in der Bundesliga. Union also gegen Schalke, heute wichtiges Spiel. Werder gegen Wolfsburg übrigens auch noch. Und Fortuna Düsseldorf hatte eigentlich einen Dreier gestern eingeplant gegen Hoffenheim. Sah auch gut aus, weil sie in Überzahl waren. Lange Zeit. Und zwar nach dieser Situation, die wir uns einmal anschauen wollen. Stefan kann das mal am besten für uns beschreiben. Also Eckball, Brody steht da, tritt ihn auch. Und in der Mitte Benjamin Hübner und Ayan. So. Stefan?
Also
ist nicht so einfach, ne?
Nein, es ist nicht einfach, aber es ist für mich jetzt keine Tätlichkeit, wo du die rote Karte zeigen musst.
Für euch?
Genau dasselbe. Also das ist so ein Gemisch aus Theatralik und wir versuchen mal.
Ja, und es ist ja eher ein Wischer, aber auch nicht selber, sondern zugeführt. Also das darf man ja da auch nicht vergessen. Allerdings, der Pfiff des Schiedsrichters kommt ja in der Sekunde, wo er den Ball tritt. Also er hat die Situation sehr wohl genau gesehen.
Ja, genau. Ist ja vorher hier, ne? Guck, ne?
Genau. Er zieht ja die Hand mit nach oben, der Gegenspieler, der dann theatralisch runtergeht. Mhm. Also er wollte das eigentlich genau so. Tut mir leid. Und deswegen, wenn ich den Video Assistant habe, ist das für mich keine rote Karte, weil er es nicht selber, beziehungsweise aus freien Stücken, sondern weil der Kai Ayhan das zugeführt hat.
Ja. Ist das das erste Mal in der Bundesliga, dass der Videoassistent zu keiner glücklichen Entscheidung kommt? Kann das sein?
Schon mal.
Möglicherweise?
Ist das eine Premiere?
Das gab es schon öfter mal, dass die Entscheidung vielleicht nicht so glücklich war.
Aber das war ja letzten Endes ein Platz schaffen. So, also natürlich kann man das immer als Tätigkeit auslegen, weil der Arm geht in Richtung des Gegenspielers. Aber es ist ja so eine klassische Eckballsituation, in der man versucht, sich ein bisschen Platz zu verschaffen und der andere nimmt es dann dankbar an und dann sieht es natürlich sehr doof aus.
Aber er zieht ihn ja selber hoch.
Ja.
Also das hat schon ein bisschen was Oscar-Verdächtiges, würde ich sagen.
Also du sagst auch, das ist zu hart.
Das ist die beste Aufnahme. Und da siehst du es klar und deutlich. In der hinteren kannst du es nicht sehen, da denkst du, er schlägt zu.
Ja.
Aber in der siehst du das 100%, dass das keine Tätigkeit war.
Und er weiß aber in dem Moment auch schon, was jetzt kommt. Du siehst in dem Moment sofort, wo er fügt, wo er denkt, ach komm, ich ahne, was jetzt passiert.
Was sie alles machen, um im Abstiegskampf im Endeffekt zu überleben. Da gehört sowas leider Gottes auch dazu. Bin ich überhaupt kein Freund von. Aber
Carlo, du bist so still gerade bei der Aktion?
Ich bin nicht so eindeutig wie die Leute hier und wie der Hübner und die anderen, dass das so sauber, also dass das keine rote Karte war. Ich würde mir generell mehr wünschen, das waren gestern noch andere Situationen in den Stadien, dass die Schiedsrichter einfach dieses technische Hilfsmittel dann trotzdem selber nochmal zu Rate ziehen und dann selber nochmal drauf schauen. Also warum zuckt der Arm hoch? Ich meine, das, was mich, haben wir vorhin schon bei dem Freiburger, bei Plea gesehen, dieses Fallen und dieses Theatralische, das ist so widerlich, kann man noch 100 Jahre wahrscheinlich erzählen, das muss irgendwann raus aus diesem Fußball, weil es ist so schrecklich.
Aber da stimmst du ja.
Und der hat natürlich hier nachher eine große Show abgezogen. Und trotzdem, die Aktion war da. Also, ich hätte es mir wahrscheinlich 10-mal auf Fernsehen angeschaut und dann hätte ich es wahrscheinlich immer noch gewusst. Ich kann da keine definitive Antwort geben. Ich bin meistens auf Seiten der Spieler, muss ich ganz ehrlich sagen, vom Gefühl her. Aber in dem Fall.
Ja, auf welcher Seite? Es waren ja zwei Spieler.
Ich bin meistens gegen
harte Strafen. Du warst selber oft in diesen Situationen drin. Was sagst du denn?
Frag Dieter auch mal.
Ich frag dich jetzt.
Ganz andere Sachen vorgefallen früher.
Ich frag dich.
Aber das ist heute
natürlich. Ja oder nein?
Das ist natürlich ganz anders, leider.
Ich hätte es mir angeguckt, ich bin bei Carlo.
Und Dieter Hennes war zu der Zeit schon in der
Luft. So entschieden wie du wahrscheinlich.
Ja. Hatte da unten schon gar nichts mehr mit zu tun.
Gar nicht getroffen.
So.
Nein.
Dieter Mutz, kannst du gar nicht ran.
Selbst nach der dritten Zeitlupe ist es schwer zu beurteilen, muss man wirklich sagen.
Aber absolut.
Ich finde die Reaktion einfach übertrieben.
Ja. Schau mal,
also, wir haben vorher über Bud Spencer gesprochen, es war Terence Hill.
Ja, bei Streich war die Szene gerade eindeutiger, ne?
Das waren 7 rote Karten, was er da gemacht hat.
Also Benjamin Hübner fand die rote Karte natürlich auch viel zu hart.
Mein Arm ist ganz klar auf seinem Körper. So, jetzt stopp. Ne? Und dann schlägt er mit seinem Arm, wie man jetzt hier sieht, meinen nach oben und meine Hand fährt in sein Gesicht. Nicht fest, nicht irgendwas. Meine Hand sollte da einfach nur zum Körper gehen, weil ich Abstand halten will. Und was Kahn Ayhan draus macht, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich eine ganz große Schande und eine Frechheit. Und das nimmt mir ganz ehrlich auch den Spaß am Fußball. Das bringt meine Mannschaft nach hinten. Wenn ich zugeschlagen hätte, und das habe ich noch nie getan, würde ich sagen, das war eine Dummheit, das war ein Fehler, würde ich zugeben. Aber was er draus macht, ist für mich eine ganz große Frechheit und eine Schande.
Also ich muss ja mal sagen, ist großartig. So wie Ayhan Theatralik macht, ich finde Hübners Reaktion auch ein gewisse Theatralik nicht abzusprechen. Also es ist vielleicht auch etwas übertrieben dann von der Wortwahl her. Ja, alles gut,
aber
alles schön.
Aber er hat sich entschuldigt.
Ja.
Den Streich haben wir dafür gefeiert.
Nö.
Entschuldigst du es aber auch mit dem Streich hast du es aber auch.
Ich finde es nicht in Ordnung,
was das für ein Streich war. Es geht sich um das Prinzip. Weil wenn der eine sich entschuldigt, dann ist das in Ordnung. Wenn der andere sich entschuldigt, ist das theatralisch.
Nein, bei Streich war ich ja eher auch bei dir. Also da bin ich ja auch nicht. Also Streich finde ich auch nicht super.
Komm, weil ihr gerade so gut drauf seid,
gehen wir mal. Team Tiger.
Wir bleiben bei dem Spiel. 18. Minute. Gab es eigentlich ein Tor? Erstmal ein Tor für Fortuna Düsseldorf. Durch Hennings. Erstmal gute Annahme. Aber der war auch nicht schlecht hier.
Traum.
Ne? So. Und dann wird es überprüft.
So, Dieter, sag mal was.
Danke, Stefan, wollte ich auch gerade sagen.
Ich habe es vorher noch nicht gesehen gehabt, deswegen. Und was wurde moniert? Ich habe
Foulspiel.
Also Foulspiel. Hier vorne, jetzt Tor, hier, guck mal da, der Ellbogen zu, geht zum Kopf.
Ja, zum Hochspringen musst du die Arme nach oben nehmen. Also, das muss ich ehrlich sagen. Wer so hoch springt, der kommt nicht sehr hoch. Das ist einfach so. Und das,
du weißt, früher haben wir dazu, wir haben Konzessionsentscheidungen gesagt. Ne?
Möglicherweise, aber ganz ehrlich, das ist.
Das kann man natürlich nicht, das muss man soll man nicht
Tor,
sagen. Aber
muss man als Tor werten. Der
nimmt die Arme hoch zum Hochspringen und nicht um den anderen. Ja.
Sieht es jemand anders?
Nein.
Carlo, guck, wenn er so skeptisch.
Ich schaue genau hin. Nee, ich habe das gestern schon den Nachmittag gesehen und habe mir auch gedacht, ich hätte es gelten lassen. Ja.
Ich bin übrigens immer noch total begeistert, wie er auf der linken Bahn den Ball noch geholt hat.
Guck mal, hier guckt er ja nach.
Das ist super.
Ja. Das ist ja. Er guckt nach, überprüft und bleibt dabei. Bleibt nicht dabei. Nee. Ändert es. Sagt hier, guck mal. Ich habe auch einen schönen Ellbogen. Nochmal die Szene.
Traum.
Hm? Super Ball.
Super Flanke auch.
Ja, fantastisch. Ja.
Also, der Trainer von Fortuna Düsseldorf ist eher auf eurer Seite.
Na so, ach nee. Machen das zweite Tor. Okay, man sieht, er hat den Ellbogen nach oben. Er muss aber auch den Ellbogen oben haben, weil er sicher, weil kann er nicht mit angelegten Armen springen. Der Verteidiger Posch hat auch seine Ellbogen oben. Ich komme aus England, für mich Tor.
Ja, ganz einfach, muss man sagen. Ja, so, wir schauen mal
auf die Fußball in England und Deutschland sind eh zwei verschiedene Sportarten.
Absolut.
Leider.
Ist so.
Das englische Modell ist das bessere. Von der Power her.
Du meinst vom Körperlichen?
Ja, von
der Körperlichkeit.
Ja, deswegen sagte ich vorhin, Werner geht deswegen.
Von der Körperlichkeit. So, ist Tabelle wollen wir nochmal.
Genau.
Hallo, wir schauen mal auf die Tabelle. Im unteren Bereich. Es wird eng, ne? Wahnsinn. Für wen? Sag für wen? Gut, Paderborn.
Paderborn, glaube ich, haben wir hinten raus. Aber ich könnte mir gut vorstellen, also die Mainzer, die müssen ja jetzt als nächstes an den Augsburg ran. Düsseldorf kann sich vielleicht noch. Also. Mainz oder Düsseldorf? Mhm. Relegation.
Ja?
Mhm. Ich bin ja der Ansicht, dass Augsburg da noch reinrutscht. Was bei den Punkten jetzt auch nicht so super überraschend ist, aber ich habe das Gefühl, irgendwie bei Augsburg.
Du warst doch gestern, hast doch Mainz doch gestern gesehen.
Ja, live. Richtig. Es war großartig, wie die Mainzer das gemacht haben.
Ja, aber die schaffen es doch auch immer wieder, hat man das Gefühl.
Das Problem ist, die Mainzer sind auch so eine Mannschaft hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und das gestern war eben endlich mal ein Hoch. Da sehen wir ja auch ein paar Bilder von gestern.
Das Tor war nicht schlecht.
Das Tor war super. Ja. Also ganz ehrlich, das ist aber so eine klassische Standardsituation, die dann eben funktioniert. Man muss allerdings auch sagen, Ilsanka hat da das Ketchup-Flaschen-Prinzip vom Mittwoch in die Gegenrichtung gedreht. Nämlich, er war ja beim ersten
Tor. Wie heißt
das Ding? Ketchup-Flaschen-Prinzip.
Erst kommt nichts und dann
alles auf einmal.
Ach, okay.
Weil gegen Bremen hat er ja zwei Tore gemacht. Und gestern war er aber an beiden Gegentoren beteiligt, in negativer Hinsicht. Also er hat bei dem 1:0 ist er nicht hoch genug gesprungen. Und da, zack, jetzt siehst du auch
so gut aus, der Frankfurter bei Mainz.
Ja, das lassen wir jetzt erstmal weg. Wir sind erstmal beim Tor. So, zack, und da ist das zweite. Und da war auch Ilsanka wieder derjenige, der nicht schnell genug reagieren konnte. Wobei natürlich im Mittelfeld, das siehst du ja da auch, da geht der Ball schon verloren. Die Mainzer haben das eigentlich relativ geschickt gemacht. Die Frankfurter waren gestern definitiv nicht auf der Höhe, so vom geistigen und mentalen und auch vom Kraftpegel her.
Warum?
Und haben nicht richtig
Druck gegeben. Gleich wie im Pokalspiel.
Das könnte sein. Wobei Adi Hütter hat natürlich gesagt, der Trainer der Frankfurter, nee, das hat aber überhaupt keine Rolle gespielt. Sie waren einfach kaputt, weil sie jetzt vom Level her in den letzten drei Spielen relativ gut waren. Sie hatten das 3:3 gegen Freiburg ja.
Oder weil sie in Bremen gewonnen haben, ne?
Wolltest und du sagen, weil sie in Bremen eben vielleicht gewonnen haben, genau. Und die letzten zwei Spiele insgesamt.
Und in der Liga
insgesamt
müssen sie schon noch ein bisschen in den Rückspiegel schauen.
Ja, das auf jeden Fall. Wobei Adi Hütter wollte gegen Mainz ja eigentlich einen Sieg einfahren, um vielleicht in der Tabelle sogar noch mal nach oben zu gucken. Gut, das Thema ist jetzt
das falsche Signal.
Ja, das denke ich ehrlich gesagt auch. Dass
das wird jetzt verdammt Signal schwer, glaube ich, an
der Stelle. Ja, das glaube ich
auch. Du hast die Mainzer angesprochen?
Genau.
Ja, wir haben ja noch 4 Spieltage. Warte mal. Können wir vielleicht mal auf das Restprogramm?
Genau.
Das ist nicht so einfach.
Nee, aber sie machen sich natürlich Hoffnung, das ist ja ganz klar. Was ich auch nachvollziehen kann, weil deine Dortmunder, wie halten die Spannung bis zum Schluss?
Das ist eine sehr berechtigte Frage, kann niemand beantworten.
So, und ich glaube, also am vorletzten Spieltag wird sich entscheiden. Das Ding gegen Bremen, glaube ich, ist so das A und O. Und,
du musst die zwei Heimspiele gewinnen.
Ja, na klar.
Das sind die entscheidenden Spiele
gegen Bremen. Das sind die 6 Punkte, die du brauchst.
So, aber wir
jetzt nicht auf Dortmund oder Leverkusen schauen.
Wir machen sie aber auch. Aber du hast ja auch inzwischen die Regel, dass du eher oder zu Hause nicht so gut spielst. Das ist ja so eine Tendenz, die du insgesamt in der Liga findest und stattdessen eher auswärts punktest. Auch wenn da diese Namen stehen für auswärts,
aber
Dortmund und Leverkusen heißen.
Ja, gegen Augsburg und
Bremen
nicht.
Ist es leichter zu gewinnen als gegen Dortmund.
Aber, ja, aber pass mal
du
auf,
spielst trotzdem zu Hause. Das ist also auch ohne Zuschauer, klar, aber du kennst es ja auch mit den Anreisen, bla bla bla.
Ist das so, fühlt sich das trotzdem irgendwie nach einem Heimspiel an? Einfach nur, weil die Architektur drumherum...
Ich finde das ganz schwer zu beurteilen. Wir haben keine Geisterspiele gehabt. Also,
weil für mich wäre es jetzt einfach eins.
Ist schwierig.
Gut, man muss bei Dortmund sagen, die Südtribüne ist da, es sind halt nur keine Leute drauf. Also von daher, nur ansonsten...
Ja, aber so ein bisschen spüren tust du es schon, dass du zu Hause bist. Doch.
Also die Frankfurter nicht. Die Frankfurter nicht unbedingt. Also wenn du die letzten Spiele... Sie haben ja jetzt zu Hause... Also sie haben gegen Freiburg 3-3 gespielt, das war zu Hause. Du hast jetzt gestern das Mainzer Spiel zu Hause gehabt, das hast du verloren. Aber dafür
aber die Saison ist trotzdem sehr durchwachsen, auch vorher schon.
Ja, das stimmt allerdings.
Die haben natürlich zwei Top-Spiele, ne? Gegen Bayern, das Heimspiel haben sie. Sensation und das Pokalspiel gegen Leipzig in Frankfurt. Ja, das habe ich auch gesehen. Das war auch richtig. Das sind durch Frankfurter, die wir kennen.
Das waren die Highlights, muss man sagen.
Ja. Also mit Zuschauer. Ohne Zuschauer ist das natürlich für Frankfurt, muss ich sagen, ganz extrem wirklich.
Also wir sehen wie gesagt, Mainz spielt dann auch vorletzten Spieltag zu Hause noch gegen Werder Bremen. Die müssen gleich ran, Laura, gegen Wolfsburg.
Genau, und vielleicht ist ja bei Werder Bremen auch das Ketchup-Flaschen-Prinzip da. Ne? Erst kommt nix die ganze Saison und jetzt hinten raus hauen sie nochmal einen raus. Also 13:30 geht's los. Florian Kohfeldt schickt folgende Elf auf den Platz. 4-3-1-2, das System. Pavlenka im Tor. Also eigentlich keine allzu großen Überraschungen, würde ich jetzt behaupten. So soll es irgendwie laufen. Ne? Irgendwie müssen sie ja rauskommen aus dem Keller. Vorletzter aktuell.
War aber ein Rückschlag, ne? Muss man sagen. Ne? Gegen die Eintracht jetzt. Ne?
Das war, habe ich.
Haben sie auch nicht mit gerechnet gehabt. Hatten sie in der Form auch nicht mit gerechnet gehabt.
Sie haben 6 Punkte zu Hause geholt. Ne?
Ja. Insgesamt. Ja. Und die Abwehr, wie offen. Mhm. Ja. Bremen? Schwierig. Ich finde ganz krass, wir haben uns vorhin kurz drüber unterhalten, der Abgang von Max Kruse, jetzt im Nachhinein als Persönlichkeit, Führungsspieler, Kapitän, das hat ihn schon sehr, sehr geschadet über die ganze Saison
hinaus. Ja, aber du denkst mal, nur ein einziger Spieler macht dann so
viel. Doch, ein einziger Spieler so kann
glaubst du wirklich?
Dann in den wenigen Spielen, wo es drauf ankommt, eben doch den Unterschied ausmachen. Mein Wechsel Gladbach zu Bayern München. Ja. Im nächsten Jahr ist Gladbach sang- und klanglos abgestiegen. Ja, haben Niederlagen einstecken müssen gegen Leverkusen, 8-0 verloren und so weiter. Also das hängt dann zum Teil wirklich auch an einem Spieler. Hm. Ja.
Hast du Sorgen um Werder?
Ich glaube, dass sie zumindest in die Relegation kommen. Ich glaube, da wird noch jemand anders runterrutschen. Also gibt ja 3-4
Kandidaten. Da sagen ja schon alle, Werder dann gegen den HSV. Natürlich. Übrigens, kannst du ja vorstellen. Ja. Werder gegen den HSV oder Relegation.
In Hamburg ist die Stimmung schon ganz hervorragend. Helm-Peter ist ganz zittrig.
Also ich rechne damit, dass Bremen auf jeden Fall nicht im direkt absteigen wird. Aber es wird eine enge Nummer. Heute Abend wissen wir mehr. Also da spielen ja drei Stück von unten spielen heute Abend. Das wird spannend sein. Ne?
Hättest du auch so lange am Trainer festgehalten?
Das ist aus der Distanz immer schwer zu. Ich bin ja immer einer gewesen, der am Trainer länger festgehalten hat, weil ich immer Überzeugungstäter war. Und man hat den Eindruck, dass die Bremer ähnlich reagieren, dass sie einfach von dem Mann, von Kohfeldt so überzeugt sind, dass sie sagen, zur Not gehen wir mit dem auch runter, weil wir überzeugt sind, dass er etwas deine Ära aufbauen kann. Sie sind ja auch damit immer gut gefahren, Reha.
Aber Sie haben auch gesagt, dass Sie nicht definitiv dann in der zweiten Liga weitermachen würden. Also das ist schon eine leichte Einschränkung.
Ja, Gott, das ist immer eine Überlegung, aber ich finde es grundsätzlich richtig, von einer Überzeugung auszugehen.
Ja.
Und deswegen imponiert mir das eigentlich schon. Ich hoffe, ich würde Ihnen wünschen, dass Sie belohnt werden dafür.
Du hast halt auch sehr lange mal am Trainer festgehalten, auch mal zu lange im Nachhinein?
Auch das gibt es natürlich.
Wie hieß der wieder?
Jetzt kannst du es doch sagen.
Nein. Ich habe in Wolfsburg eine Fehlentscheidung getroffen.
Stimmt.
Das war, und das war dann eben auch, das hat dann nicht gepasst und da hätten wir vielleicht früher reagieren müssen.
Aber du musst ja auch überzeugt sein als Präsidium, als Sportvorstand, dass der Neue etwas signifikant anders macht als der Alte. Manchmal geht es natürlich darum, einfach nur so eine Psychoschleife zu durchbrechen. Aber offensichtlich gibt es in Bremen ja genügend Leute, die sagen, wir müssen Kohfeldt jetzt irgendetwas vorwerfen können, was er eklatant falsch macht, dass der Nächste das besser macht. Und nach außen hin macht Kohfeldt sowieso alles richtig. Ist ja wirklich ein toller Kommunikator. Und nach innen hin gibt es da offenkundig wenig Kritikpunkte, dass man sagen kann, Bruno Labbadia ist jetzt eh weg, das Thema ist also auch vom Tisch. Ja. Und von daher, und die Ergebnisse der letzten Wochen haben Bremen ja grundsätzlich erstmal recht gegeben, dass es sinnvoll war, an Kohfeldt festzuhalten. Ich glaube, heute ist dann so ein ganz entscheidender Punkt, wo du dann merkst, wo die Reise hingeht.
Also Pokalwoche haben wir übrigens, die beiden Halbfinals Dienstag und Mittwoch, nach uns wie immer Pur Landstein mit Jochen Stutzki und Carsten Arndt. Hi von Adel und Bent, live aus dem Hilton-Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind nochmal zurück beim Check 24 Doppelpass. Sie sehen unser Publikum. Nächste Woche können Sie auch wieder dabei sein. Übrigens gehen Sie mal auf pub-fan.de/dopa. Und, ich habe es eben schon angedeutet, Pokal ist ja die beiden Halbfinals diese Woche. Alle Informationen jetzt dazu von Laura.
Ja, wir freuen uns definitiv auf zwei spannende Partien am Dienstag und am Mittwoch. Wollen wir mit der Mittwochspartie anfangen. Also Eintracht Frankfurt muss ran beim FC Bayern München. Definitiv keine leichte Aufgabe. Und die Generalprobe, die haben sie auch schon mal ordentlich verpatzt. Die Frankfurter eben 0-2 gegen die Mainzer verloren. Also mal gucken, wie sie sich dann gegen den deutschen Rekordmeister schlagen werden. Manuel Neuer, der freut sich definitiv auf diese Partie.
Eintracht Frankfurt im Pokal, das ist immer schwierig. Das hat man damals erlebt im Pokalfinale in Berlin. Und sowas wollen wir nicht nochmal erleben. Wir haben ein Spiel zu Hause und hatten ja auch Frankfurt zuletzt daheim. Und klar, haben zwei Standardtore kassiert. Aber wir wissen, worauf es ankommt und sind, denke ich, gut auch vorbereitet.
Ja, und Dienstag 20.45 Uhr dann auch das Spiel, ein Regionalligist gegen einen Bundesligisten, wobei man eigentlich schon sagen muss, ein Drittligist gegen einen Bundesligisten, denn da steht ja bereits fest, dass eben der erste FC Saarbrücken aufgestiegen ist in die dritte Liga. Die vierte Liga hat eben die Saison nicht beendet, sie aber Tabellenführer am Ende geworden. Also die sind richtig in Partylaune, wollen natürlich am liebsten oben noch einen draufsetzen, eben dann auch ins Finale nach Berlin einziehen. Und da wurde auf Facebook Folgendes gepostet, lieber widerlich als wieder nicht. Im vierten Anlauf soll es also ins Finale gehen nach Berlin. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele eben vom Fernseher dem Underdog dann auch fest die Daumen drücken wird. Wir sind gespannt, ob sie es tatsächlich schaffen, die Sensation im DFB-Pokal. Und ja, Pokal, genau das richtige Stichwort. Die ganze Woche steht nämlich im Zeichen des Pokals. Zum Beispiel morgen 19.15 Uhr melden wir uns mit Pokalfieber zu sehen bei Sport1. Und Sie wissen das auch, die Video-Highlights von allen Partien, die finden Sie natürlich auch im Netz unter sport1.de und auch in der kostenfreien App. Klicken Sie sich da auf jeden Fall mal rein. Dann hat es Thomas eben schon angesprochen. Sie haben die Möglichkeit, nächste Woche wieder als Pappfigur hier mit dabei zu sein. Klicken Sie sich rein, papp-fan.de. Da finden Sie alle wichtigen Informationen, können zudem ja auch noch die Amateurvereine, vielleicht Ihren Lieblingsamateurverein, unterstützen. Und der Sonntag, der ist pickepacke voll bei Sport 1. Gleich natürlich Bundesliga pur Landstein. Die große Analyse zum 30. Spieltag, zu den Partien, die wir schon bereits erlebt haben. Zweite Liga haben wir auch noch im Programm. Und nicht zu vergessen, Darts, da geht es natürlich auch um ein Ticket für die Weltmeisterschaft. Also schön dranbleiben heute, es lohnt sich.
Sonja, warum kommt die Eintracht ins Pokalfinale?
Weil sie gestern Kräfte gespart hat. Und ja, außerdem,
das kann gut sein,
ja. Und außerdem gerne mal ein Pokalfinale ohne Zuschauer erleben möchte. Sebastian Rode, der hat uns schon im Interview mal gesagt, wir würden das gerne mal, wir können uns das gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Also das würden wir gerne mal erleben. Ja.
Ja. Ah, Berliner Olympiastadion, ne? Dieter, ohne Zuschauer ist auch, ist nicht so schön, sagen wir mal.
Nee, aber man muss alles mal erlebt haben. Ne?
Das ist so.
Die 3 Euro, genau, die Euro nehme ich den gerne noch ab, ist ja für einen guten Zweck das Ganze, so. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Runde. Sonja, herzlichen Dank für die Premiere. Ich gucke noch mal. Hit Radio F. Richtig?
FFH. So. Zwei Fs.
Ja. Gut, haben wir das auch noch mal klargestellt. Michi auch. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Gerne
wieder
kommen. Danke. Dieter, alles Gute. Wir waren
genau.
Zum Prost.
Genau.
Prost.
Cheers.
Hallo. Nächste
Cheers.
Woche unter anderem Hans Meyer, unser Gast.
Oh, super.
Dann
sehr
die
gut.
Gladbacher hier. Zu Gast in München sind und Julian Nagelsmann wird uns dann auch Rede und Antwort stehen. Also, schönen Sonntag, viel Spaß jetzt mit Pur Landstein, mit Jochen Stutzki und Carsten Arndt. Bis nächste Woche. Ciao.
Genau.